Wir haben heute eine kleine Zerknudderungssituation hier im Podcast. Das ist der Fachterminus, Zerknudderung. Es ist nämlich folgendermaßen.
Ja.
Auf einmal kam da so eine Nachricht von Joko morgens, auf Montagmorgen. Und das ist ja mein Traum, wenn Joko mir mal schreibt, wenn es nicht mit dem Podcast zu tun hat. Und da war die Frage, wo seid ihr alle? Und dann saßt du alleine 2 Stunden zu früh in unserem Podcast-Call. Und dann haben wir alle festgestellt, ja, wäre ja viel besser für alle, wenn wir es jetzt machen. Ja. Führt nur dazu, dass du jetzt hier wirklich quasi wie abgepudert in so einem herrschaftlichen, in so einer Sofaecke sitzt. Du bist perfekt vorbereitet, weil du natürlich alles aufgebaut hast. Ich bin quasi aus dem Hotelzimmerbett gerollt. Du siehst im Hintergrund meine unausgepackte Reisetasche. Frisiert ist ein starkes Wort. Das heißt, wir agieren heute auf 2 sehr unterschiedlichen Leveln.
Also ich bin so früh wach geworden, weil ich nicht mehr schlafen konnte, dass ich ganz aufgeregt war, wann endlich 8.30 Uhr ist, dass wir loslegen können. Und es war wirklich so, ich bin wach, hier gibt es keine Jalousien in dem Raum, wo ich schlafe. Und also ich bin nicht zu Hause, obviously, ich bin auch nicht in München, ich bin bei einem Freund. Dann dachte ich mir so, ach Mensch, ist doch super, da bist du früh wach, da bist du topfit und ausgeschlafen, 8.30 Uhr geht's los, da bist du nicht so verknautscht wie sonst. Und dann festzustellen, die Verbindung hier ist nicht so stark, das könnte wackeln. Und dann schreibt man so in die WhatsApp-Gruppe, Leute, wenn ihr schon da seid, kommt doch gerne mal irgendwie hier in den Podcast rein, dann können wir mal kurz checken, ob das alles funktioniert. Und dann schreibst du, hä? Ich dachte um 10.30 Uhr. Und ich war innerlich so, wie scheiße, das kann ja wohl nicht wahr sein. Warum denn erst um 10.30 Uhr? Das haut hinten und vorne nicht hin. In meinem Kalender steht doch irgendwie 8.30
Uhr. 10.30 Uhr ist auch eine unbürgerliche Uhrzeit.
Es ist wirklich, es ist einfach so, da ist der Tag ja schon gelaufen fast für mich. Da ist ja fast schon Mittagszeit und du weißt, dass ich dann immer anfange zu trinken. Und um 13 Uhr kannst du mich in der Pfeife rauchen.
Das ist 10.30 Uhr, ist so eine Uhrzeit, zu der Leute okay sagen, für die Podcast Teil des Jobs ist.
Ja.
Weißt du, für dich ist Podcast ja so, für dich ist es ja privat. Du willst dich ja privat einfach mit mir unterhalten.
Also ich habe nochmal drüber nachgedacht, Lena Meyer-Landrut hat letzte Woche gesagt, Hobbys, ja, habe ich, Podcast. Jetzt muss ich aber mal ein bisschen näher hier ins Bild rücken, um so ein bisschen den Überblick zu bekommen.
Ja, jetzt lass mich doch erstmal, genau, lass mich durch mein neues Zuhause dich führen.
Ja.
Weil ich bin jetzt wieder 3 Wochen im Hotel in Köln, weil wir ab morgen die neue Staffel Neo Ragazzi aufzeichnen. Ich bin gestern im Hotel angekommen und vielleicht erinnert sich der eine oder die andere und vielleicht auch du an die vielen Fehler, die ich beim letzten Mal gemacht habe, als ich 3 Wochen am Stück im selben Hotel war für Neo Ragazzi, weil ich ja mit gestrecktem Bein in dieses Ich wohne jetzt hier gesprungen bin, weil ich sehr schnell sehr, sehr verbindlich und sehr verbindlich war mit allen Leuten, die hier arbeiten. Und ich gemerkt habe, vielleicht sollte ich diesmal nicht so direkt am zweiten Morgen eine WhatsApp-Gruppe quasi mit allen aus dem Frühstück aufmachen, weil sonst muss ich eine Woche später auch weiterhin so verbindlich sein, wie ich am Anfang war. Deswegen bin ich gestern Abend inkognito angereist und habe noch nicht mal ausgepackt. Und das ist mein Hotel. Ich habe eine Badewanne mitten im Zimmer, was eine Sache ist. Die machen
ist das
Hotels
geil?
Mittlerweile. Ja, ehrlich, also es gibt in München ein Hotel. Vielleicht kennst du es nicht, weil du ja wahrscheinlich in München nicht so oft im Hotel bist. Es gibt in München ein Hotel, wo wirklich... Da bist du froh, wenn die Fußleisten nicht abfallen, weil es wirklich so billig zusammengewichst ist. Aber die Zimmer haben eine Badewanne mitten im Raum. Und jetzt habe ich das hier in diesem Zimmer auch gesehen. Und das ist es ist ein schönes Zimmer, aber es ist auch nicht fancy. Ich habe jetzt hier nicht eine Präsidentensuite. Und ich glaube, das ist ein Ding, das machen Hotelarchitekten, die denken, das lieben die jungen Leute. Ich liebe das. Am Wochenende Sex in the City gucken und da drin liegen.
Achso, Gott sei Dank hast du noch in the City hinten dran gehangen. Am Wochenende Sex in der Badewanne.
Ich freue mich auf mein erstes Mal.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ein Move ist, der nur deswegen existiert, weil das macht ja niemand zu Hause.
Ja.
Und deswegen denken sich so Hotelarchitekten, das ist eine super witzige Idee, weil das würde man niemals zu Hause machen. Und das macht es total besonders für Leute, die ins Hotel kommen, dass sie da denken so, oh, guck mal, da machst du die Tür auf und das Erste, was du siehst, ist ja eine Badewanne, die mitten im Raum steht. Und das ist so wie so ein Störer. Die Leute wollen überrascht werden und es ist gelungen in dem Moment, wo du reinkommst. Die Leute wollen natürlich auch immer was zu erzählen haben. Und dann sagen die, ey, ich war in Köln in so einem Hotel, du glaubst es nicht, ich habe die Tür aufgemacht.
Die Fassmann lag da in meiner Badewanne.
Und nee, und da gibt's ein Hotel in Köln, wo ich mal runtergegangen bin an die Rezeption und gesagt habe, Entschuldigung, mein Zimmer ist ein bisschen puffig, haben Sie vielleicht noch ein anderes? Und dann haben sie gesagt, was meinen Sie mit puffig? Und dann habe ich nur gesagt, naja, das ist alles so mit rotem LED und irgendwie so einer Schwarz-Metallic-Lackierung Badewanne mitten im Raum stehend. Und dann meinte sie, ach so, nee, das haben wir in allen Zimmern. Und dann dachte ich mir so, ah, okay. Seitdem habe ich in diesem Hotel nie wieder geschlafen. Ich weiß nicht, ob du weißt, welches Hotel ich meine.
Schlimm wäre es, wenn es nur ein Zimmer, das ist unser Fickzimmer. Die anderen sind völlig normal. Die anderen sehen aus wie so ein Motel One. Ach so, ja, Herr Winterscheid, wir dachten,
ach so,
da hatte
dachte,
das extra die Produktion hatte extra, Florida TV hatte extra noch mal eine Mail rumgeschickt, dass sie das Bumszimmer bekommen wollen.
Genau.
Ich habe eine andere These.
Bitte.
Ich muss noch parallel Kaffee trinken, weil ich
das ist kein Problem
erst,
für mich. Ich hatte
Minuten
doch
gar keinen. Wie man sieht, wie man mein Äuglein ansieht.
Ich hatte getrocknete Mangos, die ich noch von meiner Anreise in der Tasche hatte und einen kleinen Joghurt und eine Flasche Wasser aus dem Zug.
Ich sag dir gleich, was ich zu Abend gegessen habe gestern Abend, dann springst du um ins Dreieck. Ich glaube, dass Hotelarchitekten verzweifelt sind. Also Hotelarchitekten, die müssen ja, weil wenn sie ganz viele Hotels, egal ob sie jetzt erfolgreich sind oder nicht, Hotelarchitekten müssen viel unterwegs sein. Die sind ja viel in neu bauenden Hotels. Und sowas ist ja schwierig für ein Liebesleben. Und ich glaube, dass Hotelarchitekten einen Job haben, der sich einfach nicht mit einer Beziehung vereinbaren lässt, weil wenn die 280 Tage im Jahr weg sind, um irgendwelche milchigen Glaswände in irgendwelche neuen Boutique-Hotels in Düsseldorf einzubauen, dann sind die so viel weg, dass man einfach kein Privatleben haben kann.
Ja.
Und irgendwann fängt das dann an, dass Hotelarchitekten so einen Hass bekommen auf ihr unzufriedenstellendes Privatleben, ihr eigenes, und gleichzeitig aber auch über einen Hass bekommen auf die vielen Pärchen, die ja dann in Hotels reisen, weil sie einen gemeinsamen Städtetrip machen, dass Hotelarchitekten früher oder später anfangen, Hotelzimmer so einzuräumen und einzubauen, dass man eigentlich mindestens einen veritablen Beziehungsstreit haben muss und vielleicht sogar aus so einem gemeinsamen romantischen Wochenende mit einer Trennung geht. Erstes Indiz für mich ist dafür, Klos mit Glaswänden.
Ja.
Es gibt unendlich viele Hotels, wo das Klo mit irgendeiner Art von Glas verdeckt ist. Zweite Sache ist, Duschen mit Glaswänden. Also gibt es natürlich zu Hause viele, aber oft stehen in schönen Hotels, Duschen so mitten im Raum.
Ja, stimmt.
Und das kann mir keiner erzählen, egal wie sehr ich einen Menschen liebe. Ich muss nicht, dass er dabei zuschaut, wie ich mir auch nur Conditioner ins Haar, von allen Seiten auch. Das ist eine Sache, die machst du nur, wenn du eigentlich
da
möchtest, dass Menschen
sich
trennen.
Da guckt man sich ja nicht selber, also nicht mal sich selbst guckt man gerne dabei zu, wie man sich die Haare wäscht. Deswegen ist es für andere noch viel unsexier.
Genau, also und dann kann man auch so eine 360-Grad-Sache machen.
Ansicht. Da
kann man so von allen Ecken nochmal sehen, wie so der eigene Partner eingegelt aussieht, also eingeduscht gilt. Und die letzte Stufe für mich ist, die letzte Eskalationsstufe ist für mich eine Badewanne mitten im Zimmer, weil ich würde sagen, wir haben jetzt mal so ein fiktives Paar. Wir haben so einen Jörn und so eine Mareike. Und die sind beide Mitte 30 und machen jetzt ein Wochenende in Köln. Und Jörn hat sich so ein bisschen dazu breitschlagen lassen, dass er das macht. Also natürlich liebt er seine Frau, aber der hat jetzt keinen Bock auf einen Städtetrip. Sie wollte aber unbedingt König der Löwen, das Musical, sehen. Dann machen die also zusammen dieses Wochenende und Mareike ist so ein bisschen angezündeter, was dieses Wochenende angeht, und denkt, ja, oh, eine Badewanne mitten im Raum.
Hat schon zwei Aperol-Spritz getrunken auf der Zugfahrt.
Genau, genau. Die hat schon zwei Aperol drin und Jörn möchte eigentlich nur nachher einen Kölsch trinken und hat eine harte Woche im Büro gehabt und ist jetzt noch gar nicht so richtig emotional in diesem Wochenende, anders als Mareike. Und Mareike sieht dann diese Badewanne und hat auf einmal so ganz viele Femme Fatale-Fantasien und denkt, da lasse ich mir ein Schaumbad ein. Und dann wird aber Jörn sehen, was ich für eine tolle Frau bin. Und das Einzige, was passiert, ist, dass man merkt, wie würdelos ein Schaumbad ist, wenn man das mitten im Raum hinter sich bringt. Weil dann weiß Mareike nicht, wo die Handtücher sind. Dann muss sie Jörn fragen, kannst du mir mal kurz die Handtücher bringen? Dann muss sie nochmal, sie hat etwas vergessen. Und dann muss sie nochmal durch den ganzen Raum und überall sind dann Schaumspuren.
Diese,
und Jörn denkt, halt dir,
genau,
kannst du nicht einfach duschen? Ich möchte gerne die Bundesliga-Konferenz gucken.
Witzig, ich wollte gerade sagen, weil er guckt gerade Bundesliga-Konferenz oder wie mit Zusammenfassung des Spieltags, weil es ja eher schon abends dann ist, am Freitagabend oder vielleicht auch am Samstag, und ist genervt davon, dass er die ganze Zeit, und dann rutscht sie auch noch blöd aus, ja?
Ja.
Bleibt mit dem Hinterkopf am Handtuchhaken hängen und hängt dann da und er denkt sich so, oh shit, jetzt sieht das aus, als hätte ich sie umgebracht, dann zerstückelt er sie und entsorgt sie im Müll, driftet das gerade ab?
Ich dachte, die streiten auf dem Weg zurück. Ja, herzlich willkommen zu Zeitverbrechen. Mein Name ist Sabine Rückert. Es war ein entsetzlicher Mord. Es war ein sehr gut aussehender junger Mann, sehr attraktiv.
Das sind im wahrsten Sinne Weird Crimes, von denen ich gerade gesprochen habe. So ist es. Ich erinnere mich auch, es gibt in Berlin im Soho-Haus, da gibt es auch so offene Badewannen. Und das ist immer, ich weiß noch, als das ganz neu war, gab es ganz viele Anfragen von für so
ob du die Frauen umgebracht hast, die da auf dem Zimmer sind.
Nee, aber so Anfragen von so Magazinen, ob man nicht einen Fashion-Shoot machen wollen würde mit irgendwelchen tollen Klamotten. Und dann war immer so, und dann haben die so Bilder mit, also wie nennt man das, wenn man so ein Moodboard haben die dann mitgeschickt, also wenn man dann so Referenzen gezeigt bekommt, so könnte man das machen. Und dann waren da auch immer so Referenzbilder dabei, wo am Ende dann irgendwo in einer Badewanne lag. Und ich erinnere mich sogar daran, dass es auch in meinem Leben mal einen Shoot gab, wo ich dann dachte, es gibt ja so eine Zeit im Verlaufe einer, ich nenne das jetzt mal Karriere, was da stattgefunden hat in meinem Leben, oder in einem Dasein, wo man an so einem Punkt ist, wo man dann immer denkt, ich muss jetzt noch irgendwas anderes machen, außer das, was ich mache, dass Menschen auf mich aufmerksam werden, mich eventuell aufgrund dessen, dass sie auf mich aufmerksam werden, in einem Magazin zum Beispiel denken, ach, was für ein cooler Typ, da müsste ich doch mal gucken, wenn da irgendwo der Hinweis steht für, macht bei ZDF Neo Paradise zusammen mit Klaas Häufer Umlauf, da gucke ich mir die Sendung nochmal an und schwupp, wups, liegst du in einer Badewanne, hast irgendwie ein Quietschentchen in der Hand, trägst Uhren für 40.000 Euro am Arm, hast aber keine Ahnung davon, dass das so eine Uhr ist, und es ist einfach ein richtig räudiger Shoot, wo man danach sich für jedes einzelne Bild denkt, wenn ich sie heute sehe, was zum Geier hat mich da geritten? Warum habe ich mich von irgendwem, der gesagt hat, es wäre doch cool, wenn du dich jetzt da in die Badewanne legst, mich in die Badewanne legen lassen und habe mir irgendwelche unfassbar teuren Uhren, ich weiß gar nicht, wofür ich das gemacht habe, aber es kommt mir gerade in den Sinn, wo man so richtig blind war und blöd war, dass man sich darauf eingelassen hat, weil das eigentlich für niemanden was gebracht hat. Weder für die Uhrenmarke, noch für das Magazin, noch für mich. Weil das so drei Welten waren, die nicht miteinander kombinierbar waren. Aber man hat sie einfach miteinander kombiniert, weil da gab es ja dieses tolle neue Hotel in Berlin, das Soho-Haus, wo dann wiederum eine Badewanne mitten im Raum stand. Und das ist der Grund, glaube ich, auch, warum viele Hotels denken, wir bauen eine Badewanne mitten in den Raum. Vielleicht bekommen wir dann Fotoshootings, ja. Der Playboy reist ja auch nicht mehr so weit und macht das dann lieber in Köln im Hotel bei Sophie Passmann, und dann kann man da irgendwie halt Shootings machen und dann bekommt das Hotel ganz indirekt Werbung in großen Magazinen aufgrund dessen, dass da Fotoshootings stattfinden können. Das ist irgendwie, finde ich, aber auch bizarr, wie man sich auf einmal anfängt zu erklären, warum Badewannen mitten im Raum stehen. Ich wusste gar nicht, dass ich so viele Erklärungen dafür finden würde.
Ich fände das so stressig, wenn es der Playboy vorbeikommen würde in mein Zimmer.
Ja, jetzt, hallo, guten Morgen, wir sind's.
Frau Passmann. Wenn man mich gerade sieht, mit so leicht zugequollenen Äuglein und so einem Tutsch.
Dann sagen die zu dir, wir dachten, wir sollten jetzt rein, weil um 10.30 Uhr haben sie noch Podcast. Sonst wären wir viel später gekommen.
Habe ich dir erzählt, dass ich mal dem Playboy angeboten habe, mich auszuziehen? Ich wurde mal vom Playboy gefragt, ob ich eine Reportage schreiben möchte über irgendwas in Großbritannien. Ich glaube, eine Serie, die ich gut fand. Ja. Und dann habe ich denen gesagt, ja, aber nur, wenn ich mich auch ausziehen darf. Und dann kam nie wieder eine Antwort.
Oh,
also sie haben einfach nie wieder drauf geantwortet. Frech. Und dann habe ich aber auch, als ich die Mail abgeschickt habe, gedacht, ah, das ist ein total lustiger Witz. Und dann dachte ich, was mache ich denn, wenn die sagen, ja, klar. Und dann muss ich mich an so einen Pool legen. Und dann, das sind ja immer so die drei gleichen Motive. Dann muss ich immer sowas sagen wie, ja, mir war halt wichtig, dass es geschmackvoll ist und dass der Fotograf die gleiche Vision hat wie ich. So als wären das nicht immer irgendwelche Leute, die im weitesten Sinne einfach nur einen Weg finden, Brustwarzen zu zeigen. Und irgendwie, dann liegst du da und in irgendeinem Foto ist dann so Mineralwasser im Bauchnabel. Und dann musst im Interview sagen, dass die Sinnlichkeit extrem wichtig ist in solche Sachen. Und das ist ja auch feministisch, wenn man ein bisschen Haut zeigt. Deswegen habe ich da im Grunde auch einfach nur, stell dir vor, wir würdest mit einem Playmate einen Podcast machen.
Ich will jetzt nicht sagen, dass das ausgeschlossen ist, dass es noch passiert.
Ja, ich bin dran. Ich habe ja schon eine Badewanne mitten im Zimmer.
Und jetzt habe ich tatsächlich aber eine Frage, da weiß ich nicht, wie empfindlich du darauf reagierst, wenn ich sie frage. Aber du bist ja jetzt Du bist ja jetzt 3 Wochen in Köln und du bist 3 Wochen in einer Position, dass du natürlich auch viel arbeiten wirst. Und wie machst du das in den 3 Wochen mit Sport? Also da gibt es ja die Klimmzug-Challenge, die da irgendwie noch wie so ein Damoklesschwert über dir hängt gerade. Da bin ich immer so jemand, ich nehme mir immer vor, wenn ich in einer anderen Stadt bin als zu Hause, dass ich dann sage, oh geil, da bin ich ja dann unterwegs und dann kann ich morgens dann zum Sport gehen und dann kann ich dann irgendwie 3-mal am Tag, 4-mal am Tag Sport machen, was natürlich niemals passiert aus dem einfachen Grund. Weil man natürlich in einer anderen Stadt ist und Freunde treffen kann und irgendwie mal rumhängt und mal dann irgendwie auch zum Arbeiten geht, so wie das halt so ist in dieser Branche. Wie machst du das? Das ist ja, das stelle ich mir jetzt nicht so leicht vor, das jetzt in deinen Alltag zu integrieren. Oder hast du eine Klimmzugstange auf deinem Rider stehen in deiner Garderobe?
Das wäre fantastisch. Soll ich dir sagen, dass ich mir wirklich eine To-Go-Klimmzugstange so zum Einklemmen bei Amazon gekauft habe und die aber zu Hause vergessen habe, weil ich dachte, ich kann die ja in meinen Türrahmen einklemmen.
Im Hotel?
Ja.
Okay.
Es ist folgendermaßen. Es ist jetzt nicht so, dass das Thema Klimmzug mein Lieblingsthema war.
Ich weiß, aber es ist wirklich, ich frage das auch wirklich nicht, um dich zu ärgern, das musst du mir ernsthaft glauben, bitte. Und ich frage das auch nicht, um irgendwie dich vorzuführen,
das weiß
sondern
ich
weiß, dass du tief in dir drin ein sehr ehrgeiziger Mensch bist und ich stelle mir jetzt nur vor, dass man natürlich jetzt auf einmal, wenn man dann in so eine Daily-Routine verfällt, die Arbeiten heißt, die da bei dir vorher sicherlich auch irgendwie in Form von Arbeit existent gewesen ist, aber du hattest auch viel Zeit für Sport. So. Und das ist natürlich schon was, wo man sagt, das wird jetzt schwerer. Das wird schwerer, das in den Tag zu integrieren.
Ja, genau. Ich habe gesagt, dass das nicht mein Lieblingsthema ist, weil ich eigentlich erklären wollte, dass die letzten 2 Wochen ein bisschen schwierig waren, weil irgendwann kommt man an den Punkt, also das erfahre ich jetzt auch erst und ich will mich weit aus dem Fenster lehnen und sagen, an dem Punkt warst du wahrscheinlich noch nicht.
Kann gut sein.
Wenn man eine Zeit lang wirklich viel trainiert und für mich ist 3-mal die Woche viel trainieren, weil ich wenn ich 1-mal die Woche beim Sport war davor, war das viel und vor allem, es ist auch jedes Mal, es gibt da halt auch gerade kein Rumpimmeln, also es ist jedes Mal wirklich hardcore, bescheuert, anstrengend trainieren. Und dann kommt man an den Punkt irgendwann, hat mir dann mein Trainer Kevin erklärt, dass das zentrale Nervensystem einfach so beansprucht ist, dass du, also man braucht sehr viel Disziplin, um wieder nach dem Training so runterzufahren, dass man in 2 Tagen wieder fit genug ist für weiteres Training. Also man muss dann sehr gut schlafen, sich sehr gut ernähren, eigentlich auch so andere Stresser rauslassen, wie 1 Million Stunden am Tag auf Social Media sein und sich über das Weltgeschehen aufregen. Alle Sachen, die ich nicht schaffe. Das heißt, wenn du das nicht schaffst, dann ist es wie so eine Lawine an Scheiße, weil du dann gehst du natürlich weiter zum Training, aber eigentlich bist du noch nicht so richtig erholt. Und an dem Punkt bin ich gerade, dass ich denke, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken. Und das ist nicht ein Gefühl, das ich habe in Bezug auf den Klimmzug, sondern das habe ich, weil ich weil es einfach anstrengend ist und nervig und bescheuert. Ich bin also jetzt nach Köln gereist, aber weiß auch, wenn ich jetzt 3 Wochen alleine rumpimmel, dann kann ich diese Challenge direkt absagen. Weil 3 Wochen von 3 Monaten nicht trainieren oder so Alibi mehr. Ich kenne mich nämlich. Letztes Mal, wie oft machst du denn Sport, wenn Wer steht mir die Show in Berlin gedreht wird? Und wie oft gehst du mit Freunden zum Italiener und haust dir 4 Aperol Spritz statt Essen rein?
Und nimm mir dann ein Hotelzimmer mit Badewanne und lass mir ein Schaumbad einmal.
Und rufst mich an. Ich dachte, wir können mal über den Podcast reden.
Ich dachte, wir treffen uns um 8:30 Uhr. Und dann sagst du, nee, abends. Bei mir steht im Kalender 10:30 Uhr, Joko Badewanne. Bei uns, wenn ich in Berlin bin, bei Wer steht mir die Show, versuche ich gerade am Anfang eine Routine aufzubauen und die hält so 2 Tage. Da kannst du Kevin fragen und dann gehe ich nicht mehr ans Telefon und dann bin ich auch nicht mehr erreichbar für Kevin. Und dann war das mit Sport. Also das ist tatsächlich, ich bin da der schlechteste Ansprechpartner und auch die blödste Referenz, weil ich glaube, wenn es einen Körper im deutschen Fernsehen gibt, von dem man weiß, dass er selten irgendwelche Sportgeräte sieht, dann ist es meiner.
Das finde ich übrigens nicht, weil du siehst überhaupt nicht unsportlich aus. Du hast das Glück, dass du nicht unsportlich aussiehst, obwohl du jetzt auch schon im sportlichen Alter bist.
Aber ich sag mal so, ja, das stimmt, aber wenn man meine Bewegungsabläufe sieht, dann weiß man sehr schnell, der bewegt sich sonst nie.
Ah, das stimmt, du hast eine inhärente Körperklausigkeit, das ist korrekt.
Inhärente Körperklausigkeit, was aber mit den extrem langen Gliedmaßen zu tun hat, die der liebe Gott mir geschenkt hat. Und ich selber fühle mich immer wie Usain Bolt, wenn ich mich bewege. Und wenn ich dann aber, keine Ahnung, im Urlaub zum Beispiel, wenn man dann Poolgames veranstaltet mit allen Freunden, mit denen man da ist und irgendwelche Leute machen Handyvideos und man macht so unmögliche Sprünge in den Pool und der verrückteste, unmöglichste Sprung gewinnt, da habe ich immer das Gefühl, dass ich die krassesten Sachen überhaupt mache. Und wenn ich das dann angucke, habe ich das Gefühl, da schmeißt einer einen Stock ins Wasser. Das ist immer sehr, sehr enttäuschend, muss ich sagen. Mein Gefühl ist, dass ich total verrückt bin in dem, was ich mache, und die Realität ist eine ganz andere. Aber da kann ich nicht für, das ist mir einfach, wie du so schön sagst, inhärent mitgegeben worden.
Ich glaube, dass deine Art, wie du Sport und eben nicht Sport machst, wenn du deine kleine bescheidene Fernsehshow, genau wie meine kleine bescheidene Fernsehshow, also deine große unbescheidene Fernsehshow drehst, das ist einfach so. Ich glaube, man kommt nicht zum Sport. Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass wir faule Schweine sind, die sich gegenseitig nicht pushen wollen, um mehr zu machen, sondern drehen ist schon wirklich vielleicht der einzige Part an diesem komischen Fantasiejob, den wir haben, den ich sehr anstrengend finde. Gar nicht so sehr, weil es körperlich anstrengend ist, aber man ist schon echt fertig danach. Das heißt, im Moment ist meine Strategie, mich zu zwingen, zum Sport zu gehen, indem ich habe Kai gefragt, wen kannst du mir in Köln empfehlen, der mir bei Klimmzügen hilft. Dann habe ich die Handynummer von Chris bekommen. Mit Chris habe ich schon vor 3 Wochen einen Termin ausgemacht für heute Nachmittag, weil ich wusste, sobald ich in diesem Hotelzimmer angekommen bin, werde ich auch, Handynummer verpasst. Da ist auf einmal mein WhatsApp, habe ich die Nummer verloren. Da bin ich blöd gefallen und das Internet ist so schlecht, dass die Nachricht wohl nicht durchgegangen. Das heißt, ich habe jetzt seit 3 Wochen schon im Kalender stehen, dass ich heute Nachmittag mein erstes Training habe mit meinem Ersatz Kevin quasi. Und ich bin aber sehr gespannt, also ich habe gestern Abend schon im Bett nachgedacht, A, ob es nicht doch besser wäre, das vielleicht erst in ein paar Tagen zu machen, und B, ob einmal Training in 3 Wochen nicht auch reicht, um so einen Klimmzug wegzurockern, muss sich ja auch, das war dann ein ernsthafter Gedanke, den ich gestern hatte, man muss sich ja auch zwischendurch erholen.
Ja, voll.
Man muss ja auch den Muskeln Zeit geben zu wachsen überhaupt. Das heißt, es ist ein sehr, sehr unsicheres Business, dieses Klimmzug-Business jetzt in den nächsten 3 Wochen, aber ich verspreche dir, ich werde dich da ehrlich auf dem Laufenden halten und die Leute natürlich auch.
Aber du wirst lachen, ich habe auch mit Kevin tatsächlich jetzt schon Termine vereinbart, wenn ich dann für Wer steht mir die Show in Berlin sein werde, und hoffe sehr, dass Kevin das so ernst nimmt, wie ich es meine, dass ich sage, Kevin, diesmal möchte ich einen durchgetakteten Terminkalender haben mit dir, weil ich weiß, wenn der Kalender mir sagt, heute ist Sport um 8.30 Uhr, dann bin ich beim Sport um 8.30 Uhr.
Bis um 10.30 Uhr da.
Wenn da aber steht, bis um 10 Uhr ist nix, dann weiß ich, dann mache ich auch bis 10 Uhr nix. Das ist das Blöde bei mir, dass ich bin so ein Kalendermensch geworden. Wenn es nicht im Kalender steht, existiert es nicht.
Ja, außer halt heute.
Außer heute, da stand es im Kalender, aber ich hatte leider eine andere Uhrzeit. Ist aber nicht schlimm. Ich finde es sehr lieb, dass du das so kurzfristig möglich gemacht hast.
Du, am Ende bin ich ein Sportsfreund. Weiß nicht, sagt man nicht, ne?
Werbung anfangen.
Joko, wie du vielleicht weißt, stecke ich gerade in einer Klimmzug-Challenge. Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt habe.
Ich glaube, ich habe es irgendwo schon mal gehört, ja.
Und was ich erstaunlich finde, wenn man viel Sport macht und das auch ernst meint und auf ein Ziel hintrainiert, muss man zwangsweise so ein bisschen die Ernährung verändern. Der Ausdruck gesunde Fette, der fällt sehr, sehr oft, wenn es um Ernährung geht bei mir. Und deswegen habe ich etwas jetzt wirklich am eigenen Leib zu schätzen gelernt, was davor für mich nur in der Theorie relevant war. Bei unserem Werbepartner Koro, die ja Snacks, Nüsschen, Süßigkeiten, Proteinriegel, all diese Köstlichkeiten herstellen und vieles davon auch in Großpackungen anbieten, unter anderem auch Nüsse, was bei mir zu Hause gerade sehr wichtig ist, Stichwort gesunde Fette. Effiziente Großpackung bedeutet weniger Verpackungsmüll wegen der Großpackungen, und das Sortiment von Koro umfasst derzeit über 1200 Produkte. Da gibt es konventionelle und biologische Produkte, und am wichtigsten ist aber immer das Leckerste vom Leckeren. Und das auch in sehr großen, so eine Handvoll Cashewnüsse. Ein gesunder Snack für zwischendurch, sag ich ja.
Also, am wichtigsten, das hast du schon gesagt, immer nur das Leckerste vom Leckeren. Ich mag zum Beispiel die Salzbrezeln in Vollmilchschokolade von den Kollegen gerne. Und wenn ihr jetzt sagt, oh, das muss ich auch mal ausprobieren, es gibt einen Code für euch, Sunset Club. Sunset Club schreibt man, wie man sagt, mit alles in groß, mit Englisch Club, also C-L-U-B. Und da bekommt ihr 5% auf das gesamte Koro-Sortiment. Dafür müsst ihr einfach nur auf www.korodrogerie.de gehen. Und weil wir verrückte Nudeln sind, machen wir das bis zum 31.12.
Komplett crazy.
Gültig, diesen Code, und hauen das alles auch nochmal in die Shownotes.
Werbung Ende.
Ey, apropos Sportsfreund, ich habe was total Absurdes gesehen. Scooter haben ein Kompliment von Sportfreunde Stille gecovert. Hast du das schon mitbekommen?
Oh, das möchte ich aber gerne hören, Joko. Wie ist das denn?
Das ist insofern absurd, als dass ich folge den Sporties. Ich habe den Sporties ja, ich weiß nicht, ob ich dir das jemals erzählt habe, aber ich hab den Sporties alles zu verdanken. Alles. Hätte ich die Sporties nicht getroffen, hätte ich Markus Kafka nicht getroffen, hätte ich niemals bei MTV angefangen. Also eigentlich habe ich Markus Kafka und den Sportfreunden Stiller mein komplettes Mediendasein zu verdanken. Gut, vielleicht auch ein bisschen den Leuten bei der Florida, aber den ersten Schritt, den ich da in dieses Feld reinmachen durfte, habe ich aufgrund dessen machen dürfen, weil ich für die Sportfreunde Stiller damals noch als Redakteur hinter der Kamera ein Diary, das war ein Format bei MTV, gedreht habe. Und das wiederum war so ein Tagebuch, so ein Tourtagebuch. Und die letzte Station war München. Und dann waren wir in München und da habe ich Markus Kafka kennengelernt. Und da habe ich dann quasi mir ein Casting bei MTV eingetütet. So, und deswegen habe ich am Ende bis heute einen sehr engen Draht zu den Sporties.
Das heißt, du traust dich jetzt nicht zu sagen, dass es scheiße klingt?
Nein, aber ich war nur so überrascht, weil hat nicht letztens auch Jan Delay einen Song von denen gecovert und ich frage mich, kommt da bald so ein Sportfreunde Stiller Coveralbum? Weil das waren ja schon großartige Songs.
Waren die nicht auch in der letzten Staffel Wer spielt die Show?
Ja, da haben sie auch gespielt, ja.
Ja. Stimmt. Und da habe ich auch wieder gedacht, ey, Sportfreunde Stiller, das ist, Band. Also ich finde ja, es gab eine Zeit lang, wo Leute das, glaube ich, ironisch gut fanden, das Kompliment, also wo man fast aus so einem sich lustig machen über Leute, die Popmusik hören, heraus dann das Kompliment gehört hat. Ich fand es einfach immer toll, das sind einfach wirklich Banger, die jeder mitsingen kann und mit tanzen und so. Also ich fand es immer super und habe dann gedacht, warum feiert man nicht die Sportfreunde Stiller mehr ab? Und dann habe ich mich gefragt, vielleicht werden die Sportfreunde Stiller genauso viel abgefeiert, wie sie es verdient haben. Es passiert nur völlig außerhalb meiner Bubble, weil das ist auch sehr möglich. Aber das heißt, ein Album eventuell, wo andere Leute Songs von den Sportfreunden Stillern covern.
Und dann
cooler wäre es eigentlich andersrum.
Wenn Sportfreunde Stiller einen Scooter-Song machen würden, fände ich auch gut, ja.
Wenn Sportfreunde Stiller Hyper Hyper oder
Hyper,
How Much
Hyper.
Is a Fish.
Hyper Hyper, die würden es ja dann auf Deutsch machen, weil Scooter hat es ja dann auch auf Englisch gemacht. Ich bin dann aber natürlich immer sofort jemand, der dann auch denkt, weil ich glaube schon, dass es so ein bisschen gar keine Bubble-Wahrnehmung ist, sondern es wurde ein bisschen stiller um die Sportfreunde Stiller in den letzten Jahren. Ich kann mir immer nicht vorstellen, wie sieht der Alltag eines Musikers, einer Musikerin aus, wenn dann die, ich sag mal, aktive Zeit ein bisschen ruhiger wird, weil da waren jetzt keine großen Festivals mehr jeden Sommer, die haben ja früher, keine Ahnung, gefühlt jedes Festival geheadlined, da waren auch irgendwie jetzt keine Tourneen, die man mitbekommen hätte oder so, weil da wäre ich jetzt schon interessiert gewesen, da nochmal Konzerte von zu sehen. Und dementsprechend denke ich mir immer so, wie ist das finanzielle Auskommen? Was macht man dann so? Von Flo weiß ich, dass er ein Buch geschrieben hat und irgendwie sich so andere Nebenbeschäftigungen gesucht hat. Aber bei den Sporties habe ich dann immer so das Ding, dass ich mir denke, die mag ich so sehr und das sind so gute Jungs, da würde ich mich, fände ich es schade, wenn auf einmal dann das finanzielle Auskommen irgendwie nicht mehr so abgesichert ist, weil man ja per se sehr, sehr viel Zeit als Musiker verbracht hat in deren Fall und man jetzt in Deutschland ja nicht so ausgesorgt hat, wie vielleicht irgendeine Band, die mal drei internationale Erfolge hatte, wo man weiß, da kommen so viele Tantiemen noch rein. Und dann freue ich mich in so einem Moment, dass ich mir denke, ey geil, wenn eine Band wie Scooter ein Kompliment covert und die haben die Songs ja auch alle selber geschrieben, dann bedeutet das ja auch, dass da Geld in die Kassen von Sportfreunde Stiller kommen und man da irgendwie wieder ein bisschen was verdient, wo man quasi mit der Kunst, die man mal geschaffen hat, auch ein bisschen mehr wieder Props bekommen kann auf einer finanziellen Ebene. Da bin ich dann immer beruhigt, weil ich mache mir immer Gedanken darum, ob es Menschen finanziell auch gut geht und dass sie über die Runden kommen.
Ich habe das vor allem auch bei Musikern und Musikerinnen, dass dieses Phänomen, was du beschreibst, dass man drüber nachdenkt, hey, was machen die heute eigentlich? Und zwar 0,0 mit irgendeiner Art von Häme oder so einem, die haben ja auch nicht mehr ein Festival gespielt, sondern eher, ich frage mich auch manchmal, warum man bei Musikern oder Bands das mehr hat, oder ich habe das zumindest mehr als bei Autoren und Fernsehmoderatoren. Also zum Beispiel Michel Friedmann, der hat 1 Million Jahre bei verschiedenen Fernsehsendern irgendeine Talkshow moderiert und ich glaube, der macht auch jetzt immer noch eine, aber alles viel, der ist nicht mehr auf dem Peak seiner Medienrelevanz, was Fernsehmoderieren angeht. Ja. Und trotzdem weiß man, der macht 1 Million andere Sachen, auch unter anderem, weil er auch gelernter Anwalt ist. Aber es gibt so viele Beispiele aus dem Fernsehen, wo man weiß, nur weil die jetzt nicht mehr in der ersten Reihe vom Fernsehen sind, können die immer noch 1 Million andere Sachen machen, die parallel sich aufgebaut haben. Fernsehproduktionsfirma gegründet, Bücher schreiben, auf Bühnen sein. Das fühlt sich alles nicht an wie ein Abstieg. Es gibt bei Bands, finde ich, nur quasi nichts, was die parallel sich aufgebaut haben können.
Ja.
weil wenn man halt Headliner ist auf dem Southside, was soll man da parallel noch für eine Firma gründen? Geht halt nicht. Und da, ich finde, da ist bei Musikern und bei Bands ist der Abstieg oder der gefühlte Abstieg viel klarer nachvollziehbar, weil man hat diese Festivals und entweder du spielst da oder du spielst da nicht und sehr viel mehr gibt's nicht. Oder du verkaufst diese Halle aus oder du verkaufst diese Halle nicht aus. Ich will immer, dass die wissen, dass die wenigsten Leute das verurteilen oder irgendwie peinlich finden. Das ist, ich weiß nicht, warum das mir so ein Bedürfnis ist, aber ich stelle mir das einfach echt hart
aber
vor.
Ich finde es aber auch spannend, weil es gibt einen Mensch, mit dem ich in meinem Leben Gott sei Dank nichts mehr zu tun habe, der hat mir den schönen Satz geprägt oder gesagt, die Frage ist immer nicht bei so einer Karriere, wie viel Geld du verdient hast, sondern die Frage ist, wie groß ist der Ofen, in dem du das Geld verbrennst. Und das finde ich ein ganz gutes Beispiel dafür, weil man natürlich auch weiß, aus so einer eigenen Erfahrung, wie sich Lebensumstände verändern, wenn einfach man einen Job hat, der gut bezahlt ist und wie man einfach dann anfängt, das Leben auch anders wahrzunehmen und wie man dann aber auf einmal dann alles wieder zurückdreht und sagt, jetzt läuft das gar nicht mehr so gut, jetzt habe ich aber hier diesen Apparat am Laufen, jetzt muss ich das absetzen, jetzt muss ich, also absetzen im Sinne von abschaffen. Und man hat da, glaube ich, schon einen krassen Einschnitt. Und ich finde das gerade in so künstlerischen Berufen wie in der Musik wahnsinnig schwer einzuschätzen, weil ich auch gar keine Ahnung davon habe, wie hart trifft so ein Musiker, wenn so eine Karriere dann auf einmal nicht mehr so mit Headlining, 12 Sommerfestivals, ein Album rausbringen alle 2 Jahre, davon 3, 4 Hits, dann eine Tour machen und so. Ich habe keine Vorstellung. Ich habe auch immer keine Vorstellung, hat so eine Karriere ausgereicht, um ein Leben lang nicht mehr wirklich sich irgendwas Neues suchen zu müssen, weil man, wenn man irgendwas findet, wo es okayes Einkommen gibt, dass das dann ausreicht für das ganze Leben. Ich bin da genau wie du. Ich denke mir dann immer, wie muss das wohl sein, wenn dann irgendwie, ich habe auch immer selber bei mir das Gefühl, so wie wird das wohl sein, wenn man vielleicht, das muss ja nicht immer selbst gewählt sein, das Ende einer Karriere. Es kann ja auch sein, dass irgendwann eine Sendung nicht mehr geschaut wird, die Medienlandschaft sich so verändert, dass das, was man beruflich gerade so macht, auf einmal auch gar nicht mehr so gefragt ist und dann auch keine Finanzierungsmöglichkeiten mehr für die Projekte, die man so hat, irgendwie existieren. Auf einem Zeitstrahl von, ich sag mal, 5 bis 10 Jahren wahrscheinlich gar nicht so unrealistisch, dass ich das erleben könnte.
Ja, frag mal Elton. Arbeitet jetzt nur noch bei 3 Fernsehsendern. Wie soll denn der über die Runden kommen?
Wie soll der über die Runden kommen? Das frage ich mich auch, der arme Mann. Aber da muss ich wirklich sagen, dass das schon mal was ist, was ich dann interessant finde. Alleine, glaube ich, auch um besser zu verstehen, ob man eher Glück gehabt hat mit der, ich nenne es jetzt mal einen Beruf, was ich da mache, mit der Berufswahl. Weil ich weiß noch, letzte Woche im Podcast habe ich halt gesagt, ich wäre so gerne irgendwie erfolgreicher Musiker. Und frage mich halt habe ich ja. Im Kontext von, wenn ich nochmal dürfte, auf die Welt kommen dürfte, was würde ich gerne können? Ich würde gerne Instrument spielen können, weil ich glaube, sich in Songs auszudrücken mit dem, was man so fühlt, das muss ja, finde ich, nach wie vor, das stelle ich mir vor wie Therapie, das muss Wahnsinn sein. Und gleichzeitig dann aber auf der Bühne stehen und so viele Menschen damit berühren, was man da irgendwie in so einen Song reingeschrieben hat, das stelle ich mir irgendwie wahnsinnig vor. Aber vielleicht ist das ja gar nicht die, weil man ja immer nach dem schaut, was man eigentlich nicht hat im Leben. Also jetzt ganz anderes Feld, aber man sieht gar nicht eigentlich, dass das Schöne im eigenen, sondern ich neige dazu, immer nur das Schöne bei anderen zu sehen. Und denk mir dann so, Lena Meyer-Landrut, super Karriere, super Job, würde ich auch gerne sein.
Wenn du sehnsüchtig auf die Karriere von anderen Entertainment-Menschen schaust, dann solltest du tatsächlich in dich gehen und einen Ort in dir finden, der realisiert, dass du eigentlich ein ganz okayes Leben hast, würde ich sagen. Ganz okay,
das
Karriere.
Dass das alles ganz okay ist, das weiß ich. Aber das ist gar keine Koketterie. Ich will ja gar nicht irgendwie unterwegs sein für Komplimente oder, Joko, du weißt aber hoffentlich schon das. Aber ja, kennst du das nicht? Ich weiß ja nicht, wie das ist, wenn du zum Beispiel schreibst, ja? Denkst du dir dann nicht, Mensch, den Wurf, den jemand anderes in deinem Buch verfasst hat, den hätte ich auch gerne gemacht?
Bei Büchern habe ich das nicht so sehr.
Bei anderen Sachen.
Ich habe das natürlich bei Fernsehsachen, weil wir müssen das Fass jetzt gar nicht so doll aufmachen, aber so über das letzte Jahrzehnt würde ich sagen, gab es immer wieder Momente, in denen mir sehr klar vor Augen geführt wurde, wie viel schwerer Frauen es als Männer in dieser Branche haben und dass man so eine ganze Reihe von Pressemitteilungen im Laufe seiner, dann in meinem Fall auch in großen Anführungszeichen, Karriere gesehen hat, wo man dachte, interessant, er hat auch eine Show. Ja, na gut, aber ist ja klar. Ich meine, er hat ja auf eine Art auch einmal einen lustigen Tweet geschrieben. Und da habe ich ganz oft gedacht, ich hätte gar nicht Lust auf einen großen Wurf, sondern ich hätte einfach gerne Lust, ich hätte Bock drauf, dass irgendwelche Männern Anzügen in irgendwelchen Konferenzräumen mich auch mal lassen, aber darf ich ja jetzt. Deswegen dieses Gefühl der Sehnsucht kenne ich auf jeden Fall oder dieses Gefühl von, auch ich hätte so gerne. Ich habe das aber nicht so sehr auf andere, also ich weiß zum Beispiel, ich will überhaupt gar keine Musikerin werden. Oder ich habe da wirklich null Sehnsucht nach. Das
Warum?
Macht nichts mit mir. Zum einen, weil ich glaube, ich stelle mir das ultra stressig vor, ein Konzert zu geben. Damit fängt es schon mal an. Ja. Dieses Ganze, du musst ja auf der Bühne rum, dann sehen die dich von allen Seiten und dann allein schon, also ich stelle mir, wenn überhaupt, immer nur vor, dass ich was singen würde, weil Instrumente, hast du mal versucht, ein Instrument zu lernen, Joachim?
Ja, Katastrophe.
Das ist ja saustressig.
Aber wir würden ja mit einem ganz anderen Skillset auf die Welt kommen. Also das
ja,
wäre
genau.
Ja so.
Du sehnst dich nämlich immer nur danach. Du möchtest einfach auf die Welt kommen und Crow sein. Aber ich rede ja von den ganzen Job machen, bis man Crow wird. Man muss ja, wenn man Musiker ist, an irgendeinem Punkt auch mal Musik machen. Und da hört's für mich schon auf. Ein Instrument lernen ist das nervigste, die nervigste Scheiße aller Zeiten. Ich habe jahrelang versucht, Gitarre zu lernen und dann gibt's immer so einen Punkt, wo man denkt, ah, ich bin die talentierteste Person aller Zeiten und dann sagt dein Gitarrenlehrer, so und jetzt müsstest du das 80 Mal üben und du bist so auf gar keinen Fall. Ich kann doch jetzt ein Vogel wollte Hochzeit machen. Warum soll ich jetzt noch die anderen Akkorde lernen müssen? Das heißt, es bleibt nur singen. Singen muss man wahrscheinlich auch üben. Selbst wenn man nicht singen üben muss, weil es gibt ja auch Leute, die nicht besonders gut handwerklich singen und dann aber trotzdem Stars geworden sind, dann sollst du da den ganzen Sommer auf irgendwelchen Festivals rumstehen?
Oh, mega.
Und dann musst du da, und dann bist du da im Backstage und dann musst du dich, dann unterhältst du dich mit anderen Leuten und dann singst du da was 2 Stunden lang und dann tut dein Hals weh und dann musst du in den Bus und fährst woanders hin. Also ich freue mich für jeden, der da das für einen Traumjob hält. Ich find's saustressig.
Ah, ich find's.
Es klingt einfach nur saustressig. Ja. Nightliner, in einem Nightliner schlafen? Wer bin ich denn?
Nightliner finde ich gut, mit N-E-I-D. Aber die...
Sagt man das nicht? Wie heißt das denn?
Doch, aber ich dachte gerade, der Nightliner, das ist ja eher so, wenn wir darüber reden, dass man das gerne hätte, ist das ja wirklich ein Nightliner, also voller Night.
Ach so.
Ja, witzig. Aber ich gehe natürlich davon aus, ja. Also ich habe ja das, was ich mache, auch nicht gelernt oder habe da irgendwas zu beigetragen, dass ich das irgendwie, das
hast du nicht bei der Industrie- und Handelskammer Witzbold aus?
Einen Abschluss gemacht. Ja. Doch, das habe ich damals gemacht, da hast du natürlich recht. Aber das ist noch nicht offiziell, also das jetzt ist natürlich,
da
jetzt ist die Katze aus dem
Paperwork.
Sack. Jetzt ist die Katze aus dem Sack. Ich habe aber nie einen Abschluss gemacht. Aber was ich eher denke ist, ich wäre, wenn natürlich gerne auch nur so ein Musiker, der sagt, ich habe dann mit 6 mir selber Klavier beigebracht und habe halt 6 Wochen später wird dir schlecht? Aber,
nee, weil das sind ja die Schlimmsten.
Natürlich,
ja,
aber das sind die. Ja, genau, aber das habe ich gehört. Ich habe so ein, ich weiß nicht, wie man dieses Gehör nennt, absolutes Gehör oder wie man das nennt. Ich habe keine Ahnung. Aber
Mega-Gehör, sagt man.
Mega-Gehör. Und da denke ich mir dann immer so, oh, wie geil das wäre, wenn man, oder vielleicht muss es gar keine Karriere sein. Vielleicht will ich gar keine Karriere. Aber vielleicht hätte ich einfach manchmal mehr, würde ich mir wünschen, mehr musikalisches Talent zu haben. Vielleicht ist es das. Vielleicht habe ich einfach so das Bedürfnis nach, ich würde mich auch gerne einfach an ein Klavier setzen. Ich weiß nicht, wie oft ich, kennst du diese Werbung, die dir Social Media mäßig vorgespielt wird, wo du 2 Keyboards hast und dann hast du so Farben, dann musst du draufdrücken. Ich weiß nicht, wie oft ich schon überlegt habe, ob ich mir das einfach kaufe und dann damit Klavier lerne und dann irgendwann mal so aus Langeweile in so einer Hotellobby sitze und sage so, Entschuldigung, könnte ich mich hier ransetzen? Und dann Leute, ich muss auch gar nicht erkannt werden, Leute im Ausland, also nicht wie Reinhold Beckmann, wo mir mein Freund erzählt hat, er war im Urlaub und dann kam Reinhold Beckmann mit der Gitarre abends und hat sich da hingesetzt und hat für die Leute Musik gemacht. Ich habe keine Ahnung, ob die Geschichte stimmt. Mir wurde sie genauso erzählt. Finde ich Wahnsinn. Also die Vorstellung hätte ich nicht, dass ich mich, wobei, wenn ich sage, ich möchte gerne im Ausland ein Klavier in einer Hotellobby spielen, ist es kein Stück anders als Reinhold Beckmann, der seine Gitarre rausholt.
Ich wollte gerade sagen, es ist exakt das Gleiche.
Exakt die gleiche Geschichte.
Und ich muss gestehen, ich glaube, wenn einer von uns beiden sehr gut ein Instrument beherrschen würde, und zwar eins, was entweder überall rumsteht, nämlich Klavier, oder was man mitnehmen kann, Gitarre oder auch Geige, wir wären unerträglich. Wir würden Urlaube an Gates von Flughäfen machen.
Ja,
zu sagen, wollen wir kurz?
Ja.
Und dann würden wir ein Handy aufstellen. Und dann wir wären nicht
Social Media
aus,
Phänomene.
Wir wären unausstehlich. aus, stehle ich. Aber ich setze mich kurz. Und wir würden vor allem, wir würden so pseudo beschreiben. Wir würden uns ans Klavier setzen und würden erstmal nur einmal so eine Tonleiter.
Ohne Frage.
Und dann würden wir kurz warten und gucken, wie der Vibe im Raum ist. Genau! Horror!
Ja.
Ich bin wirklich mittlerweile froh, dass wir kein, jetzt wo ich gerade das so einmal durchdenke,
aber
bin ich froh, dass wir kein Instrument spielen.
Aber 100% geheilt von der Vorstellung, dass ich ein geiler Musiker wäre oder lieber so eine Musikkarriere hätte als das, was ich habe. Ich freue mich gerade wie ein kleines Kind darüber, dass ich das, was ich mache, mache und dass das mein Beruf ist und dass ich das größte Glück auf Erden hatte, dass man mit meinem Skillset überhaupt sowas erreichen konnte und dass ich habe gar keinen Bock mehr auf dieses. Das ist der größte Schwachsinnsatz, den ich jemals gesagt habe, dass ich gerne Musiker wäre. Ich glaube, genau wie du richtigerweise sagst, ich wäre unerträglich. Ich wäre so ein richtiger, ich wäre auch so, möge der Erfolg auf meiner Seite sein, vielleicht, ja. Aber hinter meinem Rücken würden alle sich das Maul zerreißen, was ich für ein unangenehmer Vollidiot sei.
Jetzt spielt der Winterscheid schon wieder Hammerklaviersonate. Oh,
heute kommt Joko Winterscheid mit seiner Gitarre rum und ich schwöre dir, der wird wieder diese dumme Situation herstellen, dass er sagt, ich habe meine Gitarre dabei, soll ich was spielen? Ja klar, kein Problem. Also ich habe hier gestern, das habe ich gestern Abend im Hotel noch so, das ist so ein Song, da habe ich noch nicht den Text, aber da sollst du für mich um so und so gehen.
Du wärst der Mann, der Wonderwall auf der Party spielt.
Oh Gott, ja. Da tatsächlich, so oder irgendein Coldplay-Hit und dann möchte ich aber, dass alle mitsingen.
Ich habe übrigens was Faszinierendes im Internet letzte Woche verfolgt, was total gut zu diesem ganzen Geld-Musiker-Thema passt.
Moment, darf ich ganz kurz darauf hinweisen, ist es die Werbung, die mit mir im Internet kursiert, dass ich Kryptobörsen bewerbe, dass ich Geldanlage, ganz kurzer Disclaimer, ich habe mit all dem nichts zu tun, mir schreiben ernsthaft Menschen, ob das wirklich so gut,
du wirst ja von der Bundesbank verklagt, das wissen
wir. Ich werde auch von der Bundesbank verklagt und ich habe irgendwo ich wusste nicht, dass die Kameras noch weiterlaufen und deswegen ist meine Karriere jetzt beendet. Und es gab sogar letztens einen Post, wo man mich sehr schlecht Photoshop-mäßig, als wenn ich zusammengeschlagen worden wäre, hergerichtet hatte. Und dann war dafür so, damit irgendwie, ich weiß nicht, was der Subtext war unter diesem Bild, aber eine Katastrophe. Aber mir schreiben ernsthaft Menschen, ob ich diese Börse empfehlen kann oder ob das einfach nur ein Werbedeal ist, wo ich sehr viel Geld für bekommen habe. Wo ich sage so, Leute, ich habe mit all dem nichts zu tun. Das sind irgendwelche Menschen, die Geld verdienen wollen mit euch, aber sicherlich nicht mit mir, weil sie wissen, niemand würde mir glauben, wie man Geld richtig gut anlegt. Das ist der einzige Grund.
Ich habe mein ganzes Geld schon investiert jetzt.
Ja, das ist kein Problem.
Ich habe jetzt eine halbe Tafel Schokolade, ein paar Socken und eine Kryptobörse zu Hause.
Habe ich gesehen, dass du das gemacht hast. Ich habe damit nichts zu tun, aber ich habe gesehen, dass du es gemacht hast. So, Entschuldigung, Internetphänomen. Das wollte ich nur mal ganz kurz erwähnen, weil ich wirklich Sorge habe, dass Leute da Geld investieren. Ich habe nichts mit all dem zu tun. Ist ein richtiger Downer. Wir machen kurz Werbung, dann sind wir gleich zurück. Nein, erzähl.
Für die Bundesbank.
Für die Bundesbank. Ich habe da noch ein bisschen was offen.
Also Auslöser war ein Interview von Billy Porter, das ist ein Schauspieler, der bei Pose eine der Hauptrollen gespielt hat und die Jahre danach auch durch sehr viele super imposante, beeindruckende Outfits bei der Met Gala und auf irgendwelchen roten Teppichen dann nochmal mehr Schlagzeilen gemacht hat. Und er hat in einem Interview gesagt, dass er wirklich Centbeträge bekommt für den Erfolg von Pose auf Netflix. Also da ging es um die schlechte Bezahlung von den SchauspielerInnen mit den Streamern. Und das war eigentlich das, was er sagen wollte. Alter, wir verdienen wirklich Centbeträge als Hauptrollen oder Hauptdarsteller von sehr erfolgreichen Serien. Und dann hat sich aber darauf aufbauend eine Diskussion mit ganz vielen Leuten, die sich auch wirklich mit Gesicht in die Kamera gemeldet haben, die entbrannte von Leuten, die persönliche Assistenten von Hollywood-Stars waren. Und gesagt haben, dass eigentlich die wichtige Information, die man aus diesem Interview rausziehen kann, ist, die meisten Hollywood-Stars, die ihr kennt, sind nicht ansatzweise so reich, wie ihr denkt. Und ich war so, Entschuldigung, also natürlich sind die alle reich, weil man denkt dann so an Beyoncé, man denkt an Drake, man denkt an die ganzen krassen Musiker, man denkt aber auch an so George Clooney. Und dann haben aber ganz viele gesagt, die eben für solche Leute wie Kragenweite Billy Porter, jetzt nicht Billy Porter explizit, aber so Leute, die mal eine Hauptrolle hatten in einer Netflix-Serie, danach aber jetzt auch nicht einen Oscar gewonnen haben, sondern die sind so da, die sind bekannt, das sind aber keine A-Lister. Dann haben ganz viele gesagt, die haben nicht ansatzweise Menschens, die haben, klar, die haben persönlichen Assistenten, die sind jetzt, die nagen auch nicht am Hungertuch, aber ganz viele von denen versuchen, die ersten Jahre nach ihrem großen Erfolg, in dem Fall zum Beispiel Billy Porter in Pose, große Hauptrolle, viel Medien, viele rote Teppiche, Einladungen und so weiter, versuchen die, den nächsten Schritt in ihrer Karriere zu machen, indem die ganz, ganz viel Geld investieren in eine Infrastruktur, in der Hoffnung, dass sie die nächsten Rollenangebote bekommen. Zum Beispiel, die geben wahnsinnig viel Geld aus für Designerkleider auf dem roten Teppich, weil es wichtig ist, so zu tun, als wären die eigentlich schon an dem Punkt, an dem sie von Designern ausgestattet werden. Dann brauchen die ein Haare-Make-up-Team, dann brauchen sie persönliche Assistenten, dann brauchen die einen Publicist, Pressereferenten, dann brauchen die natürlich einen Agenten, den hatten sie wahrscheinlich schon vorher. Dann für Promo im Zweifel kriegen die auch kein Geld, das heißt auf eigene Tasche fliegen die um die Welt, um da noch ein Shooting mitzumachen, um da in der Badewanne rumzuliegen, gemeinsam mit Joko Winterscheidt und einer teuren Armbanduhr am Arm. Und das machen die alles, weil es dazu zugehört. Aber wenn du gar nicht die Projekte hast, um das weiter aufzufüllen, kommst du irgendwann an den Punkt, an dem du das 2 Jahre gemacht hast und die ganze Kohle von der Netflix-Show, die Gage ist weg und du hast aber nicht das nächste große Projekt bekommen und kannst dir jetzt nicht mehr leisten bei der Met Gala, wo übrigens die Tickets, glaube ich, $25.000 kosten, wenn du da nicht eingeladen wirst. Du kannst dir nicht leisten, bei der Met Gala dabei zu sein und ein Kleid für $15.000 zu tragen, um ein bisschen Presse zu bekommen, um so zu tun, als wärst du Teil von den Großen. Und irgendwann musst du dann, verschwindest du wieder von der Bildfläche. Und das ist dieses von der Bildfläche verschwinden, was wir in der Öffentlichkeit manchmal wahrnehmen, dass wir uns fragen, hä, wo ist der eigentlich? Komisch, habe ich jetzt seit Jahren nicht gesehen. Und das fand ich faszinierend. Also es leuchtet total ein, aber ich denke wirklich Hollywood, Netflix, ausgesorgt fürs Ende bis zum Ende
ausgesorgt
des Lebens.
Ausgesorgt fürs Leben, ja, hätte ich auch gedacht. Alleine, weil es ja auch immer, finde ich, dann amerikanischer Markt oder internationaler Markt in dem Fall dann ja auch so Effekte hat. In meiner Wahrnehmung bis jetzt gerade, da hast du wirklich eine Nadel in meine Seifenblase reingesteckt, weil ich dachte immer, die Amis, die machen einmal so ein Projekt und dann ist es vorbei, weil es natürlich aufgrund dessen, dass das auf der ganzen Welt funktioniert, was die machen, nochmal ganz andere finanzielle Möglichkeiten mit sich bringen. Hätte ich nicht gedacht, aber ich finde es auch eher interessant, dass Leute dann $25.000 für ein Met Gala-Ticket bezahlen, weil sie glauben, dass danach mehr Jobs reinkommen. Das ist so, das ist, glaube ich, das Phänomen, was ich noch nie so richtig verstanden habe, dass ja auch so rote Teppich sah. Also ich mag einfach nichts, wo man irgendwie auf dem roten Teppich steht. Da fühle ich mich einfach immer sehr, sehr unwohl. Und habe aber auch das nie so verstanden, als dass mir darüber dann irgendwie berufliche Möglichkeiten gegeben werden, sondern hatte immer ja das Gefühl, dass man das auf einer anderen Ebene lösen muss, nämlich mit Arbeiten. Aber wahrscheinlich ist dieses internationale Ding, einfach im Gespräch zu bleiben, so relevant, ne? Dass man halt einfach bei denen, also anders als bei uns, weil der Markt halt einfach viel kleiner ist und man eh nur aus gefühlt 25, 30 Leuten dann am Ende auswählt immer. Das ist ja so ein bisschen auch das Phänomen, was du eben beschrieben hast, wenn man sieht, wer wo was macht und dann auch aufteilt auf Männer und Frauen, dann ist die Runde derer, die ja irgendwie immer nur die Jobs bekommt, ja sehr, sehr gleich und da kommt immer sehr wenig nach, leider Gottes. Und gleichzeitig ist man wahrscheinlich auf internationaler Skala dann, wenn man versucht, Fuß zu fassen, die Schwierigkeit ja umso größer, weil auf einmal dann da halt nicht mehr nur 30 Leute sind, mit denen du im Ring stehst, sondern da stehen halt 300 oder 3000 Leute mit dir auf Position und da warten aber auch 30.000 hinter dir, die gerne deine Position haben wollen würden.
Ja, ich verstehe das mit den roten Teppichen ein bisschen. Also ich glaube, dass man in so einer Branche nie ganz davor gefeit ist, dass man sich vergleicht und guckt, hä, warum durfte der jetzt dahin, warum war der da eingeladen, also nicht, weil man denkt, ich brauche das auch, sondern einfach, weil man darauf angewiesen ist, bis zu einem gewissen Grad sich zu vergleichen, um zu wissen, wo stehe ich in meiner Karriere, was kann ich vielleicht nächstes Jahr machen. Und wenn du, das ist ja auch das Entspannte an so einem deutschen Medienmarkt, dass man diese 25, 30, vielleicht sind es auch 300 Leute hat, dass man denkt, ja, es gibt halt im Jahr 3 verschiedene Preisverleihungen und da muss man jetzt auch nicht unbedingt hin. Und dann gibt's außerdem 70 Influencer-Events und irgendwelche Parfümpreise und Spa-Preise, wo man dann die halbe Belegschaft von Instagram sieht, aber auch guten Gewissens das Handy abends weglegen kann und denkt, da muss ich jetzt wirklich nicht sein. Wenn du aber in den Staaten im weitesten Sinne prominent bist, da gibt's ja wirklich alle 2 Wochen ein ultra geiles Event. Das sind ja geile Events, wo du unglaublich viele A-Lister siehst. Also es ist halt nicht der Parfümpreis, wo du siehst, das sind halt eingekaufte Influencerinnen, sondern es ist halt auf einmal das Vanity Fair Dinner, wo Zendaya rumhängt. Und dann glaube ich, dass du jede Möglichkeit nutzt, irgendwo eingekauft auch sein zu dürfen, um zu zeigen, hey, ich bin auf dem gleichen Event wie Zendaya, weil ich bin auf eine Art auch gleich wichtig wie Zendaya. Und das stelle ich mir wahnsinnig stressig vor. Und Ich finde es total plausibel, dass Leute sich wirklich verschulden bzw. ihre Gage auf den Kopf hauen beim Versuch, bei den Großen mitzuspielen. Und ich sag, wie es ist, nächstes Jahr werde ich mich auch beim Parfümpreis reinschmuggeln.
Ich dachte, du sagst jetzt, ziehe ich in die USA und dann werde ich da angreifen, ja. Weil das ist auf jeden Fall noch ein erstrebenswertes Ziel.
Ja, auf jeden Fall. Ja,
das mag sein, das hat vielleicht in Amerika auch nochmal, aufgrund dessen, dass die Showwelt da, also who am I, ich habe keine Ahnung, aber man hat immer das Gefühl, da funktioniert ja schon immer mehr darüber, der Skaleneffekt, also wenn ich sage, da sind 30 Leute hier und 300 in Amerika, dann meine ich ja einfach nur der Faktor 10 von dem, was da irgendwie passiert, ob es dann bei uns 300 sind und bei denen 3000, who knows, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der amerikanische Markt wahrscheinlich schon nochmal mehr darüber sich definiert, wen kennst du? Wer kann dir helfen? Lernst du auf so einer Party wirklich jemand Relevantes kennen? Weil das ist das, glaube ich, was mir noch nie passiert ist in all der Zeit ist, dass auf den Sachen, auf denen ich war, ich irgendwen getroffen hätte, der danach mich auch nur einen Schritt weitergebracht hätte. Das ist vielleicht das, was ich meine. Das ist vielleicht in Amerika nochmal eine andere Nummer, weil da wirklich die Liga derer, die auf solchen Veranstaltungen verkehren, eine andere ist. Aber eigentlich sind auf diesen Veranstaltungen, die ich kenne, auf denen ich war, immer nur Leute, die wirklich die krassesten Dampfplauderer sind und nie was passiert. Und am Ende des Tages, man am Anfang immer denkt, oh ja, da muss ich mich melden. Und dann stellt man so richtig, stellt sich richtig heraus, dass, das klingt jetzt sehr überheblich, was ich sage, aber ich meine es genauso, dass ich am Ende mehr für die tun kann als umgekehrt. Und das zu jedem Zeitpunkt der letzten 15 Jahre.
Das ist auch, als wir vor ein paar Wochen über den Sinn und Unsinn von Berlinale Partys gesprochen hast. Das ist dann so ein Aspekt, der auch hinten übergefallen ist, weil wir richtigerweise uns eher darauf konzentriert haben, dass niemand Filme guckt, sondern einfach alle nur bei der Swarovski Party sein wollen. Auf diesen Partys passiert eigentlich nichts, außer dass angesoffene Produzenten einem sagen, man müsste ja mal callen.
Ja.
Und dann kriegt man eine Visitenkarte und man hat zwei Möglichkeiten. Man meldet sich nicht, was dazu führt, dass wenn man die Person wieder trifft, die dann sagt, ja, wir wollten doch sprechen. Und zwar meistens mit so dem Subtext, du hast ja jetzt Projekt XY gemacht, eigentlich wäre das mein Projekt gewesen, weil ich habe dir doch meine Visitenkarte gegeben. Oder, und das ist noch viel schlimmer, du meldest dich aus Pflichtbewusstsein, weil du es unhöflich findest, das einfach liegen zu lassen. Und dann kommt ein unglaublich überflüssiger Call bei raus, wo dir ein Filmproduzent sagt, es ist viel los gerade. Ja. Es ist viel los und wir haben genau da eine so, Idee. Ja. Wir haben eine Idee mit einer jungen, frechen Frau. Wir würden dann nochmal auf dich zukommen und dann siehst du 3 Jahre später, es wurde halt natürlich mit irgendwie Jella Hase oder Lena Klenke geredet. Also, was ja auch genau richtig ist. Oder du siehst dieses Projekt und denkst so, nie warst du auf einer Shortlist für irgendwas. Warum nein, auch? Nein. Weil du bist so keine verrückt, Schauspielerin. Die wollten einfach nur mit dir callen, um zu sagen, ja, wir haben gerade mit der Sophie Passmann auch nochmal gecallt. Das ist ja auch schon spannend, was die macht. Aber also, das wird nix. Also es ist einfach, diese ganze Branche ist so 80% Zeitverschwendung.
Genau das wollte ich gerade sagen. Es ist einfach nur am Ende das Traurige daran, dass sowohl die Zeit der Person, die einem eine Karte gibt, sagt, lass uns doch mal telefonieren und man selber die Zeit investiert. Beide Seiten investieren Zeit und in der Zeit, guck mal, hätte ich zum Beispiel zum Sport gehen können.
Ja. Oder sich in die Badewanne.
Was ich dann auch nicht mache, aber ich weiß total, was du meinst. Ja, interessant, aber das ist wirklich, ich finde, das ist, glaube ich, weil ich gerade eben auch gedacht habe, so, ach, jetzt, man muss ja dann immer dann doch so ein bisschen aufpassen, dass man nicht anfängt, gegen Leute auszuteilen, weil es dann immer heißt, ja, der hat ja auch leicht reden. Natürlich muss der nicht auf solche Veranstaltungen, so meine ich es gar nicht, aber ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass man auf solchen Veranstaltungen, also zumindest ich würde mich sehr interessieren, schreibt mir gerne, slidet in meine DMs Menschen aus dem öffentlichen Leben und sagt mir, wie viele Partys euch schon irgendwie wirklich interessante Jobs gebracht haben. Bei mir nicht eine einzige Party. Alles, was ich auf solchen Partys erlebt habe, ist, dass HP mit einer Schubkarre voll Eis und Wodka und Champagner kommt und sagt, heute machen wir Party. Und da muss ich sagen, dafür hat es sich gelohnt.
Ja. Wäre ich auch gern dabei gewesen.
Hab ich wunderbare Abende mit verbracht. Liebe Grüße, Hans-Peter.
Werbung.
Als ich diese Woche gesehen habe, wer unser Werbepartner ist, liebe Sophie, bin ich durchgedreht. Ich habe einen Flickflack gemacht und einen Salto rückwärts. Kann ich beides nicht, aber zumindest im Kopf. Denn HelloFresh, ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was HelloFresh ist. Wir erklären euch gleich. HelloFresh schickt euch ein Paket nach Hause, wo genau abgepackt auf die Menge, die ihr braucht, wunderbare Gerichte mit Rezeptur und allem, was dazugehört, drin sind. Und es gibt unter hellofresh.de/menüs ganz viele Gerichte, die beispielhaft sind für all das, was man da machen kann. Also da kannst du wirklich die komplette, das ist wie eine Bibliothek voll mit wunderbaren Gerichten. Und ich habe gefunden, halte ich fest, es ist wirklich, ich weiß gar nicht, ob es besser werden kann. Ich liebe Maronen, ich liebe Pilze und ich liebe Knoblauch. Und ich liebe auch Bohnen. Und es gibt ein Maronenpilzragout mit Knoblauchbohnen. Mein Gehirn ist explodiert, als ich das gesehen habe, dass es das gibt.
Es gibt, und das finde ich jetzt toller an HelloFresh, aber eben auch ganz viele unterschiedliche Geschmacksrichtungen. Also es gibt zum Beispiel auch ein Mexican Pulled Pork Sandwich, wenn ihr zum Beispiel, wie ich sagt, Maronenpilz, weiß ich gar nicht. Und die Zutaten, die ihr natürlich alle, die ihr braucht für das Rezept nach Hause geschickt bekommt, sind frisch, hat eine hochwertige Qualität und man kann abwechslungsreich kochen und man muss nicht mehr, wie ich das gerne mache, völlig unterzuckert und überfordert im Supermarkt Zutaten kaufen für Rezepte, die einem gerade nicht einfallen, nur um dann zu Hause zu merken, dass man die Hälfte vergessen hat für das, was man eigentlich braucht. Man kriegt Rezeptkarten, die Gerichte sind einfach und schnell zubereitet und man kann eine kulinarische Reise durch die ganze Welt nur mit einer Kochbox, also mit mehreren. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also genau, man kann reisen durch die Welt.
Und ihr könnt sogar sparen. In Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken mit unserem Code. Der Code ist SUNSET. SUNSET. S-U-N-S-E-T. Alles groß geschrieben. Und so viel Geld könnt ihr da sparen, wenn ihr den benutzt. Kostenlosen Versand für die erste Box gibt's oben drauf. Und der Code ist für neue und ehemalige Kundinnen gültig. Das heißt, egal ob ihr schon mal da wart oder jetzt gerade erst dazukommt, nutzt ihn, ihr spart bares Geld.
Alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes.
Das Ende der Werbung. Weiter geht's.
Hast du nicht eigentlich was vergessen, Joko? Diese Woche passiert was, wo ich mich wirklich frage, wie es sein kann, dass du mich noch nicht darauf angesprochen hast. Magst du mich überhaupt, frage ich mich. Nimmst du mich überhaupt ernst als Person, als Mensch?
Oh Gott,
bin ich
nur
eine Hülle für dich.
Ich bin so schlecht.
Ich weiß.
In sowas. Jetzt wird das gleich sehr unangenehm für mich.
Kommt diese Woche nicht auch ein Album raus?
Was?
Okay, also Taylor Swifts neues Album kommt.
Ach so, ach Gott, Michael. Ach Mann, ich dachte, ich habe irgendwas vergessen, was in deinem Leben passiert. Ich dachte gerade so, hä, warum jetzt?
Ja, es
jetzt
passiert ja auch in meinem Leben.
Ja, natürlich, okay, aber Entschuldigung, ich bin jetzt also du hast mich jetzt gerade auf so einen Holzpfad gebracht.
Horrortrip gebracht.
Ja, ich dachte so, oh Gott, das wird jetzt gleich super unangenehm. Ich werde jetzt gleich tausendmal Entschuldigung sagen müssen. Ach so, ja,
musst
Taylor
du
Swifts
auch.
Neues Album. Ja,
du hast Taylor Swifts neues Album vergessen.
Habe ich nicht vergessen, habe ich nur nicht mitgekriegt.
Du hast wirklich nicht mitgekriegt, dass das neue Album rauskommt?
Habe ich nicht mitbekommen, nein.
Also man ist in so einer Parallelwelt, wenn man irgendwann sich in Social Media, in die Swiftie-Kreise reingepedert hat, dass man gar nicht mehr mitbekommt, dass es Leute gibt, die das nicht mitbekommen. Also für mich, ich war fest davon überzeugt, dass jeder Mensch mitbekommen hat, dass am Freitag Taylor Swifts neues Album rauskommt.
Da bin ich sehr gespannt.
Da bin ich sehr gespannt.
Wirklich?
Da werde ich sofort reinhören.
Bin ich wirklich aus dem einfachen Grund, weil für mich ist das jetzt gerade eine News. Das habe ich wirklich nicht mitbekommen. Das entschuldige ich mich bei allen Taylor Swift-Fans und bei allen, wo ich damals gesagt habe, so ey, was für eine coole Künstlerin und was für eine unfassbar tolle Frau und alles, was da irgendwie ihr Leben angeht, faszinierend. Aber weißt du mehr?
Also, ich weiß, dass es The Tortured Poets Department heißen wird. Dieses Album, das ist vielleicht das einzig Wichtige, das einzig Interessante. Dieses Album wird eine große, große Abrechnung mit Taylor Swifts Ex-Freund Joey Alwyn, der ein Schauspieler ist. Die waren 6-7 Jahre zusammen. Mittlerweile sagt man, das war gar nicht wirklich eine Beziehung, sondern eine sogenannte Situationship, weil die sich wohl immer wieder getrennt haben und er irgendwie auch Scheiße gebaut hat. Und das Abgefahrene ist, dass man dachte, dass die hat irgendwann ein Album rausgebracht und dann, das war das große Kennenlernalbum von Joey und ihr. Sie hat dann ganz viel darüber gesungen, wie toll er ist und dass sie mit ihm zusammen sein möchte. Und dann hat die jahrelang immer wieder Alben rausgebracht, die man so als Liebesalben interpretiert hat. Und jetzt im Nachhinein, also sie hat jetzt, die einzige Promo, die sie zu diesem Album gemacht hat, war letzte Woche hat sie Playlists rausgebracht bei Apple Music, wo sie eigentlich nur gesagt hat, hey, das ist meine Heartbreak-Playlist. Dann hat sie ganz viele Songs von sich selber auf diese Playlist gepackt. Und das ist meine Playlist, auf der alle Songs sind, die dazu passen, wenn man sich nicht eingestehen möchte, dass man mit dem falschen Mann zusammen ist, all solche Sachen. Und dann hast du auf einmal diese Playlist dir angeschaut und festgestellt, ihr habt euch eigentlich offensichtlich immer gehasst. Du warst 7 Jahre mit diesem Mann zusammen und kein Song, den du jemals geschrieben hast, ist eigentlich was Nettes über ihn. Das heißt, sie wird mit diesem Album wahrscheinlich sehr viele sehr unangenehme oder angenehme, je nachdem wie man es sehen möchte, Details über diese Beziehungen verbreiten. Joy Alwyn hat, als das Album angekündigt wurde, ich glaube, über so eine Pressereferentin schon ein Statement rausgeben lassen, dass er eigentlich gar nichts damit zu tun haben möchte, wo du weißt, ha, der wird richtig Scheiße gebaut haben, weil sonst würdest du dich nicht so verteidigen.
Was ich noch mehr an der Geschichte liebe, dass du dich gerade nach vorne gelehnt hast, dass du sagst, ja. Ha, und nach vorne guckst du, der wird sich noch wundern.
Das dumme Arschloch. Und sehr das gut. Ist natürlich das Sahnehäubchen ist, dass sie jetzt mit einem anderen Mann, der sie gut behandelt, zusammen ist. Travis Kelce, ich weiß nicht, ob du schon mal von dem gehört hast. Ist ein Footballspieler.
Eishockey dachte ich, okay, Football. Ja.
Und das wird alles sehr aufregend. Ich glaube aber, es wird auch alles sehr traurig, weil man macht so Liebeskummer mit einer fremden Frau.
Oh ja.
Und mein eigentliches Problem ist aber, dass ich an dem Tag eine Folge Neo Ragazzi aufzeichne. Und ich mich wirklich, ich weiß wirklich nicht, wie ich das machen soll.
Wie dein Gemütszustand sein wird.
Zum einen das, aber auch, ist es okay, wenn ich während der Aufzeichnung ein AirPod drin habe, wenn ich auf einem Ohr zumindest das neue Album höre?
Also ich gebe dir einen Tipp. Kamera abgewandte Seite AirPod reinmachen, dass es immer so aussieht, als wenn du und wenn du so den Kopf bewegst und zum Beat nickst, dann denken die Leute so, oh, dies hört aber heute sehr aufmerksam zu. Und dann ist das für dich gut. Aber ist es dann so, jetzt kommt eine richtige Amateurfrage, weil du sagst, wenn das um 0 Uhr gedroppt wird, ja, ist es dann die amerikanische Zeitzone? Das heißt, bei uns ist Mittag, Nachmittag?
Bist gerade nicht nachgedacht. Boah, mein ganzes Blut ist gerade so in den Bauch gesackt. Weil mein Plan war halt, Donnerstag 0 Uhr Spotify aufmachen und dann so 2-3 Mal das Album ballern und dann spät einschlafen. Aber natürlich fällt mir gerade auf, dass es total sein kann, dass das rauskommt um 0 Uhr in den Staaten, in der frühesten Zeitzone. Das heißt, es würde doch dann vorher rauskommen. Dann würde ich früher das Album haben können, hören können.
Ja,
ach so, ich habe gerade kurz gedacht, es kommt erst nachmittags für mich in Deutschland an dem Freitag an. Das, genau, weil dann ehrlich gesagt, da würde ich Tommy jetzt anrufen und sagen, mach das alleine.
Haben. Also wenn Donnerstag 0
Uhr. Das ist ja noch besser.
Das müsste für dich eigentlich gut sein. Was habe ich Donnerstag denn?
Warte, ich muss kurz gucken, was ich absagen muss.
Das glaube ich nicht, dass du jetzt ernsthaft, während wir darüber reden, dein Telefon in die Hand nimmst und ernsthaft da reinguckst, um zu checken, was du im Kalender stehen hast am Donnerstag. Musst du Sport absagen?
Ich habe eine Redaktionssitzung für Neo Ragazzi, aber das kann Tommy auch
nicht machen. Ja, aber das nicht nur das, sondern da kannst du auch sagen, Leute, wir müssen da mal reinhören. Du kannst auch die Frage stellen, warum ist Taylor Swift eigentlich nicht eingeladen? Die hat doch jetzt ein Album-Release heute.
Genau, habt ihr die nicht angefragt?
Wollt ihr nicht mal den Song, wir müssen mal in den Song hier reinhören, ich glaube, der ist gut.
Das ist übrigens was, das habe ich jetzt echt seit Monaten aufgegeben, Leuten Songs vorzuspielen. Das letzte Mal, dass ich jemandem versucht habe, einen Taylor Swift-Song vorzuspielen, war meiner Schwester im November, als wir zusammen im Europapark waren, du erinnerst dich, die Eltern erinnern sich. Ja. Da hat sie einfach so ohne Ankündigung einen Song gedroppt, der mit nichts zu tun hatte, aber der Text war insane. Und ich habe den meiner Schwester vorgespielt und habe wirklich so alle 3 Takte Pause gemacht, weil ich meinte, hast du das gehört? Und Hannah war so, ich habe keine Ahnung, was das ist, lass mich doch erstmal hören. Und ich war so, naja, aber hast du nicht gehört, wie sie da den Herzschlag, der Beat ist der Herzschlag, und sie war so, kannst du weiterlaufen lassen? Hast du das auch? Dass die Leute das einfach nicht richtig appreciaten, wenn man den Songs vorspielt?
Generell aber, das habe ich jetzt nicht nur bei Taylor Swift, sondern wenn man selber so einen Song hat, der einem wahnsinnig viel bedeutet und der einen auch so richtig mitnimmt, und sei das elektronische Musik oder irgendwas klassisch, also wirklich komplett genreübergreifend, ich finde, es gibt nichts Unbefriedigenderes. Oder man trifft auf jemanden, der zufällig genau den gleichen Vibe hat, so, das ist aber sehr selten eigentlich. Ich habe mein bester Freund Felix, mit dem habe ich das bei manchen Songs, die wir auch dann unabhängig voneinander für uns entdecken. Und dann sagst du, kennst du das?
Nee, aber habe ich dir schon mal erzählt, dass jedes Mal, du erwähnst ja deinen besten Freund Felix manchmal, jedes Mal, wenn du von deinem besten Freund Felix redest, habe ich den Hasen Felix vor Augen. Ich sehe diesen Hasen mit den Reisehasen mit dem Koffer.
Ja, das ist immer, auch.
Ich finde, das würde das auch passen so zu dir. Witzig,
wenn ich jetzt hier neben den Koffer greife und den Felix hole, ich habe gar keinen Freund. Das ist einfach nur mein Hase, den ich seit 45 Jahren mit mir rumschleppe.
Das ist eine Therapiemaßnahme.
Dem zeige ich die Welt. Mit dem bin ich gerade hier. Der Felix und ich waren auch Ende August nach San Sebastian, weil ich da immer schon mal hin wollte. Und weil ich wollte immer schon mal nach San Sebastian. Und Felix, ich habe Felix gefragt und er hat gesagt, ja, lass machen.
Und dann sitzt ihr so neben dir am Gate.
Genau, dann sitzt ihr neben mir am Gate und dann machen wir so, wir haben auch so einen gemeinsamen Instagram-Account, nur für Freunde, den nur meine engsten Freunde dann sehen können und Familie, und dann sind wir dann da und dann reserviere auch immer einen Tisch für zwei natürlich, dann sind die immer sehr irritiert, wenn Felix dann da sitzt, und bestelle dann aber auch immer zwei Bier oder zwei Gläser vom Wein, und dann, also ich bin immer rabenvoll, weil Felix muss dann ja auch im Verlauf des Abends was trinken. Genau, und im Flugzeug dann auch zwei Plätze, in der Bahn dann auch, wenn immer Leute sagen, so, schau, hier sitzt ja keiner, sagt so, Entschuldigung, also, das hat er aber gehört, das gefällt ihm gar nicht, dass sie das jetzt so sagen. Ja, aber könnten sie ihr Kuscheltier, wovon reden sie?
Kuscheltier?
Und dann aber auch zwei Tickets haben. Ah, das wäre schön, wenn das ein Felix wäre. Felix ist eine echte Person, leider, muss ich sagen. Mir fällt jetzt gerade auf, wie toll es wäre, wenn ich mit einem Kuscheltier befreundet wäre. Aber mit Felix habe ich das manchmal, dass wir dann so unabhängig voneinander identische Songs für uns entdecken. Aber ich weiß total, was du meinst mit Frustrationslevel von, ey, was macht das mit dir? Und dann merkst du so richtig so, anscheinend nichts. Und nur aus reiner Höflichkeit tust du gerade so, als wenn dir das was bedeuten würde, was ich dir hier vorspiele. Und das muss ich dann auch sagen, dann spiel mir bitte nichts vor.
Ich habe übrigens die Überlegung, oder ich frage mich und würde gerne wissen, was du darüber denkst, ob wir langfristig keine Singles mehr vor Alben bekommen von so großen Künstlern. Weil Taylor Swift hat jetzt, die ja wirklich, egal was man von ihr hält, wahrscheinlich die wichtigste Popmusikerin der Welt gerade ist, keine Single veröffentlicht von ihrem Album. Und vor zwei Wochen, glaube ich, hat Billie Eilish ihr neues Album angekündigt, was im Mai kommt. Und sie hat gesagt, ich werde keine Singles veröffentlichen. Ich möchte, dass ihr das ganze Album hört. Und das ist ja eh immer so ein Musiker-Ding, dass wenn die über ihre Alben sprechen, dass du merkst, das ist ein ganzes Kunstwerk. Man darf nicht einfach auf Shuffle sich das anhören, sondern es ist eine Geschichte, eine Reise, bla bla bla. Und dass jetzt so zwei der wichtigsten Musikerinnen sagt oder keine Singles veröffentlichen, sondern die Leute im Grunde zwingen, wahrscheinlich auch wegen dieser Spotify-Shuffle-Streaming-Bewegung, wo man Alben pulverisiert zu etwas, was es eigentlich gar nicht mehr relevant ist, dass die durch ihren Einfluss die Leute dazu zwingen, sich das Album wirklich anzuhören, so wie man das früher machen musste. Ich frage mich, ob das sich durchsetzt, weil ich finde es auf eine Art toll. Also ich freue mich natürlich, wenn eine Single rauskommt, aber ich freue mich eigentlich noch mehr, wenn keine Single rauskommt und ich am ersten Tag das Album einfach wirklich das erste Mal
komplett
hören kann.
Komplett durch, ja.
Und sonst hat man schon 80 Mal auf TikTok jeden Tag gehört, dieses eine Snippet. Und man hört das halt auf eine Art tot, die man früher nicht hatte. Und ich frage mich, ob dann andere Künstler nachziehen und denken, hey, wenn Billie Eilish und Taylor Swift das machen, dann kann ich das doch auch machen.
Also wenn sie eine ähnliche Qualität abliefern wie die beiden auf ihren Alben, dann sollten sie das definitiv tun. Manchmal hast du es ja auch so, dass dann Alben auch eine Enttäuschung sein können, wenn dann tatsächlich nur die Single cool war.
Aber selbst das ist ja spannend.
Den persönlichen Geschmack angeht, genau. Aber ich finde das, warum ich das gut finde, dass ganze Alben quasi einfach, ich nenne es jetzt mal, gedroppt werden oder released werden, ist, dass ich auch unfassbar ungeduldig bin. Ich ertrage diese Mechanik, habe ich noch nie ertragen, dass da so Sachen kommen, wo ich mir denke, ah, okay, in die Richtung geht's. Und dann kommt die nächste Single und denkst du so, okay, krass, anders, wie muss denn das Album werden? So, und ich liebe es, dass man Alben, ich hatte auch eine Zeit, da war für mich immer, das ist bis heute tatsächlich immer noch so, wenn ich ganze Alben höre, Nummer 5 auf einem Album, warum auch immer, ist zu 99% immer mein absoluter Lieblingstrack.
Oh, dann guck ich, was Song 5 bei Taylor Swift ist, und erzähl dir nächste Woche nach, worum es da geht.
Die Asshole Die heißt das wahrscheinlich.
Was Joey Alwyn gemacht hat an dem Tag in der Beziehung.
Aber das, hast du nicht so eine Zahl von einem Song? Weil ich habe tatsächlich, also Felix, mein Hase Felix, ich glaube, bei dem war es immer die 7 oder
dein
die 8.
Fiktiver Freund.
Mein fiktiver Freund, bei dem war es immer die 7 oder die 8. Aber ich habe ganz viele Freunde, bei denen so der Favoritensong immer die gleiche Startnummer trägt.
Kann ich dir nicht beantworten. Wirklich, weil ich in einem Alter angefangen habe, Musik zu hören, wo Alben gerade noch so physisch verfügbar waren.
So, und jetzt
die Zwischenphase war ja dann so auf YouTube die Sachen hören und YouTube to MP3-Converter und Sachen illegal bei LimeWire runterladen, habe ich natürlich nie gemacht. Und dann war das physische Album eigentlich schon vorbei für mich, und ich habe dann ganz schnell angefangen zu streamen. Ich höre Alben trotzdem gerne ohne Shuffle durch. Aber ich habe da kein emotionales Verhältnis zu irgendeiner Trackmenge.
Okay, gut.
Ich habe nur wirklich gemerkt, dass mich das sehr freuen würde, wenn man einfach aufhören würde, Singles rauszuballern oder nicht mehr so viele Singles rauszuballern. Ich hatte das auch beim Beyoncé-Album, das ich phänomenal finde, dass ich das durchgehört habe, ganz oft durchgehört habe, und die zwei großen Stimmungsdips waren für mich Texas Hold'em, weil man den als Single schon 1 Million Mal gehört hatte, inklusive unerträglichem TikTok-Tanz, was promomäßig natürlich toll ist, aber für jemanden, der so ein Album hören möchte, denkt man, Gott, nicht schon wieder.
Nicht der schon wieder.
Und irgendwie ist das eine interessante Entwicklung. Ich weiß aber nicht, wo sie hinführt. Wir wissen, keiner von, woher sollen wir wissen, wo sie hinführt? Wir können nicht in die Zukunft gucken. Wir können uns nur um 10.30 Uhr in die Badewanne legen und gucken, was
wir. Und hoffen, dass die Sportfreunde Stiller ein Feature-Album mit ganz vielen Künstlern machen, wo wiederum jeder alte Song von denen nochmal gecovert wird.
Ja. Ich hätte noch eine Elder Statesman-Frage an dich.
Oh, schieß los.
Es ist so eine halbe Elder Statesman-Frage. Es ist eigentlich du als Elder Statesman der Entertainment-Branche.
Stella Elsman,
Frank Elstersman, aber auch als jemand, der genauso bad shit crazy ist, was gewisse Sachen angeht wie ich. Es ist ja so, dass man, nicht dich auch, dass man, oder hast du dich oder ich gesagt?
Lieb dich. Lieb ich, habe ich gesagt.
Ja, ich, Horror. Toll, jetzt habe ich gesagt, dass ich dich liebe und du hast gesagt, du liebst es nur. Ich bringe mich einfach um. So, man muss ja als Fernsehmoderator in...
Ja.
Man hat jemanden im Ohr, wenn man eine Fernsehsendung moderiert. Du hast wahrscheinlich Schmitti im Ohr. Schmitti sagt dir dann, ich habe keinen Bock mehr, ich will Elden Ring spielen, mach fertig. Sowas sagt er dann.
Genau.
Und
ich muss die Echsen füttern.
Ich muss die Echsen füttern. Und man hat sowas im Ohr, weil man einen direkten Draht braucht, am Publikum vorbei, falls man was vergessen hat zu sagen. Man braucht einfach Input von der Regie.
Ja.
Und wenn man irgendwann eine Fernsehsendung hat, kommt man meistens an den Punkt, an dem einem das Ohr, ein Ohrabdruck genommen wird. Da kommt dann so ein Ohrorthopäde, so ein Ohrmensch, so eine Ohrperson kommt dann. Hörgerätetechniker wahrscheinlich.
Ein Orthopäde.
Und der spritzt einem so Sachen, der spritzt einem so eine Abdruckcreme ins Ohr. So wie wenn man eine Zahnspange bekommt, das ist nicht dasselbe Zeug, dass man dann auf die Zähne bekommt und dann wird davon so ein Abdruck von beiden Ohren gemacht, damit man so ein In-Ear bekommt, was perfekt ins eigene Ohr passt, weil wenn man das wirklich so eine Stunde am Stück so einen Knuppel im Ohr hat, kann das unbequem werden und das fällt auch manchmal raus. Und das habe ich erst durch dich erfahren, weil mein Ohrtopäde kam vor einer Podcast-Aufzeichnung von uns beiden und dann hat er diese Abdrücke genommen. Mhm. Und dann hast du gesagt, das habe ich letztens auch wieder gemacht, weil Ohren sich wohl verändern, was ich nicht wusste. Mhm. Ohren werden älter, größer, kleiner, wie auch immer. Das heißt, man muss alle paar Jahre das Ding machen.
Genau.
Das war vor 3 bis 4 Wochen, seit dieser Abdruck gemacht wurde. Und ich habe...
Der passt nicht mehr. Du musst ja wieder einen neuen Abdruck haben.
Ich habe wirklich, meine Ohren sind so muskulös geworden.
Und hier,
radikal verändert.
Wenn du jetzt die Haare zur Seite nehmen würdest, dann hättest du ein riesen Blumenkohlohr darunter. Das fand ich sehr gut.
Nee, ich habe absolut noch gar nicht anprobiert. Ich habe einfach seit diesem Abdruck ein Problem und das beschäftigt mich wirklich mehr, als ich zugeben möchte. Das ist meines Erachtens ein wahnsinnig geiles Gefühl, wenn da so ein Wattepad ins ganz relativ tief in den Gehörgang reingemacht und dann kommt diese Creme und dann trocknet die und dann zieht man das raus. Und das ist so wie an der Stelle gekratzt werden, wo man nicht hinkommt. Wenn man sagt, kannst du mich bitte so in der Mitte des Rückens einmal kurz kratzen? Und man denkt beste Sache der Welt. Ich kann auf eine Art diesen Orthopäden nicht vergessen. Ich habe so eine Sehnsucht nach einem Gefühl, von dem ich gar nicht wusste, dass das gibt. Ich will, jeden Abend liege ich im Bett und denke, ich hätte so gern jetzt wieder so ein Ohrabdruck.
Aber weißt du,
und ich werde das nicht los. Ich bin an dem Punkt, an dem ich mittlerweile Videos von ausgespülten Ohren mir anschaue, weil ich dann denke, so muss ich der Himmel anfühlen. Ich möchte einfach wieder.
Phantomschmerz stillen.
Ich habe so eine Phantomsehnsucht. Und es ist so, ich wusste einfach vorher nicht, dass es ein so gutes Gefühl geben kann, wie im Gehörgang gekitzelt zu werden. Und man fühlt sich danach auch so sauber, weil man denkt,
so
dass
sauber.
Diese Creme trocknet ein und die zieht so den ganzen
Zeit,
Ohrschmodder raus.
Ich will die ganze Zeit eine Sache sagen, weißt du, was ich am meisten daran liebe? Diese Creme ist meistens eiskalt und die wird dir ins Ohr reingemacht und dann erwärmt die sich aber aufgrund dessen, dass du natürlich eine Körpertemperatur hast, auf deine Körpertemperatur. Und dieser kurze Moment, wo es so ganz eiskalt in dein Ohr reinläuft, und das ist wirklich nur, wir reden von 3 Sekunden oder so, und dann wird das Ohr ja auch verschlossen, weil das wirklich wie so, das muss man sich vorstellen, wie wenn im Badezimmer so dieser Fliesen-Fugen-Kantenzeug da reingeschoben wird. So ein bisschen ist es so, dass als wenn das Zeug, also auf gar keinen Fall damit machen, falls ihr das Gefühl herstellen wollt. Das halte ich für lebensgefährlich oder sehr dumm, nicht lebensgefährlich. Aber dieses Gefühl, dass dann auch das Ohr so verschlossen ist und man eigentlich nur, wie wenn man sich die Finger in die Ohren steckt und redet, wenn diese innere Stimme hört, dass dann du hörst immer noch genug von außen, dass man sich unterhalten kann, aber du hast auf einmal so eine ganz ruhige Art, dich mit Menschen zu unterhalten, weil dieses wohlige Vibrieren, was ich spüre, wenn ich dieses Zeug in meinen Ohren habe, in meinem Körper, mich so wahnsinnig entspannt, dass ich es liebe. Und dann ist es fast genau, was du aber auch sagst, dieser Moment von, es wird rausgenommen und man hat dieses Gefühl von unglaublicher Sauberkeit, weil alles, was da im Ohr war, hängt dann da vermeintlich dran. Tut's nicht, aber das Gefühl ist zumindest da. Und man hat dann fast so ein Gefühl von, ach, so hört sich das alles an. Und dann trittst du die Normalität ein. Ich fände es, da würde ich sagen, ich komme in das Alter, wo ich auch aufgrund dessen, ich habe auf beiden Seiten den Tinnitus, links so schlimm, dass ich ähnlich wie Sido, ist jetzt nicht nur so eine, also bei mir ist nur nicht so eine große Meldung, dass mein Gehör auf der linken Seite sich langsam verabschiedet. Aber da freue ich mich fast ein bisschen drauf, aus dem einfachen Grund.
Wieso hast du einen Tinnitus?
Ewig her.
Stress oder einfach zu laut gehört?
Ein Knalltrauma bei tatsächlich MTV in ihr drin gehabt, also dieses Ding drin gehabt, und mir ist die falsche Summe, heißt es glaube ich, aufs Ohr gelegt worden, und es war nicht Klaas, sondern es war die Gitarre von, ich glaube, den Hives oder so. Und dann hat der Typ auf der Bühne gerade die Gitarre gestimmt und hat da voll reingehauen. Und dann habe ich wirklich vor Schmerzen geweint. Und seitdem habe ich einen Tinnitus links. Also links definitiv ein Knalltrauma, rechts dann Stress, aber beide Ohren. Aber ich freue, also dieses dumpfe Gefühl, das nicht mehr so klar hören zu können, so bescheuert das ist, weil Hören ist auch wichtig im Leben. Rechts kann ich aber noch gut genug hören. Das ist irgendwie was, was ich, wenn ich jetzt so machen würde, also meine Hand aufs rechte Ohr lege, wo ich diesen Zustand mit herstellen kann, das macht es irgendwie so angenehm, weil manchmal ist diese dumpfe Lautstärke, obwohl die Geräusche ja die identischen sind, haben einen viel wohligeren Klang, stimmt, als der Originalsound, den man hören kann. Und das finde ich einen sehr, sehr angenehmen Zustand. Also wenn ich abends schlafen lege, lege ich mich meistens auf mein rechtes Ohr, weil das linke Ohr viel, viel dumpfer ist. Und dadurch, dass das linke Ohr so viel dumpfer ist, sind alle Geräusche, die man hört, gerade wenn man im Hotel in der Großstadt ist oder so, bin ich eigentlich sehr empfindlich, was Geräusche angeht beim Einschlafen, aber das macht so ein und dann kommt der Krankenwagen und man ist so, alles ist entspannt, es klingelt an der Tür, man hört es nicht, man muss nicht hin, es macht alles besser.
Du hörst den Wecker nicht, gehst nicht zur Arbeit.
Gehst nicht zur Arbeit, verpennst das Leben und nach 4 Wochen checkst du aus dem Hotel aus.
Ja.
Aber ich glaube, du beschreibst auch eher, dass das Ding, was da reingemacht wird, ist so wohlig. Nee,
auch der Klang ist so, du hast ja genau alles beschrieben, weiß, was daran so geil ist. Und ich bin wirklich süchtig nach einer Sache, die ich nur einmal bekommen habe. Joko, ich habe tatsächlich gegoogelt. Ich habe gegoogelt, wie schnell Ohren sich verändern, weil du mir gesagt hast, dass man das zwischendurch neu machen muss, weil ich hatte, wenn ich Glück habe, passt es zur nächsten Staffel von Neo Ragazzi nicht mehr und im halben Jahr oder so. Und dann dachte ich, so schnell verändern sich Ohren wahrscheinlich nicht. Nee, es dauert Jahre, bis die sich überhaupt verändern. Das heißt, das wird nicht meine Chance.
Alter, da kann sie doch
aber
verwarten.
Meine Frage ist, wollen wir nicht einfach, wenn du das auch so gut findest, wollen wir nicht mal so ein Ohrabdruck-Date machen einfach, dass wir uns treffen vor einem Podcast und dann kriegen wir beide, statt so Vitamininfusionen, kriegen wir beide so Styroporcreme ins Ohr gespritzt.
Ich will
und
nicht schon
die
wieder mit einer
Menschen
Geschäftsidee kommen. Ich will nicht schon wieder mit einer Geschäftsidee kommen, ne? Aber vielleicht ist es was man anbieten kann, dass man so ein wie einem Pizza geliefert wird, kommt abends jemand rum und schießt einem so Zeug ins Ohr und nimmt es dann aber auch wieder raus.
Ich habe überlegt, ob man sich vielleicht mal Ohrenkerzen kaufen sollte, die vielleicht ein ähnliches
Gefühl
erzeugen.
Das habe ich noch nie gemacht. Das fände ich spannend. Das habe ich mal gesehen, tatsächlich bei Elton und Simon oder Simon versus Elton. Die haben das mal gemacht. Das war widerlich, was da rauskam.
Elton war ja früher bei ProSieben. Erinnern sich viele gar nicht mehr.
Du zündelst, wo du kannst, dafür liebe ich dich.
Nein, ich zündel gar nicht. Ich finde das nur lustig. Das Elton ist, glaube ich, der einzige Mensch im deutschen Fernsehen, der einen Job verloren hat, weil er zu viele Jobs hat. Das ist so, wir finden keine Zeit mehr, mit dir zu drehen, weil du ständig bei wer weiß den Sofa sitzt. Und ich wollte gar nicht zündeln, ich fand es eher lustig.
Ich glaub, aber die beiden haben das mal gemacht und seitdem werde ich auch dieses Bild nicht los, was da, ich glaube, bei Gose Johann alles aus dem Ohr rauskam.
Ah. Da haben wir doch den Podcast-Titel für diese Woche. Der Ohrschmodder von Simon Gose Johann.
Aber eine Ohrenkerze würde ich sehr gerne mal mit dir machen. Ich wünsche mir, wenn wir uns das nächste Mal sehen, dass du mir keine Kerze fürs Hotelzimmer mitbringst, sondern eine Ohrenkerze.
Ja, vor allem, weil ich dir immer Kerzen fürs Hotelzimmer
mitbringe. Fürs Hotelzimmer mitbringe. Das stimmt gar nicht. Hast du noch nie gemacht. Lüg nicht. Du lügst wie gedruckt.
Ich erinnere mich daran, dass ich bin mal vor Jahren, da wusste ich aber noch nicht, wie sich das anfühlt, einen Ohrenabdruck zu bekommen. Da war ich mit 14, 15, 16 irgendwas, war ich mal wegen Ohrenschmerzen beim Hausarzt und der hat mir die Ohren ausgespült. Und ich erinnere mich bis heute daran, dass ich rausgegangen bin und ich habe mich gefühlt wie nach Massage, weil ich dachte, also ich wusste damals nicht, wie sich eine Massage anfühlt, aber danach, irgendwann später, hatte ich das erste Mal eine Massage. Und in einer Massage geht man auch raus und denkt, wie konnte ich jemals ohne überleben? Das ist ein ganz anderes Leben. Und ich bin mit ausgespülten Ohren raus und habe mich gefühlt wie ein Kind, das zum ersten Mal eine Brille aufgezogen bekommt und das erste Mal scharf sehen kann. Und habe mir vorgenommen, ab jetzt werde ich jedes halbe Jahr zum Ohren ausspülen gehen und bin das nächste Mal, glaube ich, mit 28 zum Arzt und geht man nicht wie so ein Freak ohne Grund zum Ohren ausspülen. Und ich träume wirklich bis heute davon, dass jemand vorbeikommt und mir die Ohren wieder ausspült. Und mit 28 bin ich dann endlich zum Ohrenarzt und habe gesagt, ich brauche mal die Ohren ausgespült, weil ich habe so Ohrenschmerzen, habe gelogen, ich hatte keine Ohrenschmerzen. Und dann hat die Ohrenärztin reingeschaut und meinte so, nö, da ist nichts drin, gehen Sie mal ruhig wieder. Und dann war ich so, kannst du mir die einfach die Ohren ausspülen? Hat sie nicht gemacht.
Also, meine lieben Ohrenkerze, ich würde dich jetzt noch einmal intensiv küssen. Und dann wünsche ich dir, wann ist die erste AZ?
AZ?
Aufzeichnung?
Morgen. Morgen ist die erste Aufzeichnung. Und wenn diese Folge rauskommt, ist die erste Aufzeichnung schon passiert. Und die zweite Aufzeichnung habe ich vor mir. Und die erste Folge kommt dann am, ich glaube, 29. April raus. Donnerstag auf jeden Fall. Ein Donnerstag.
Geil.
Aber das werde ich ja nochmal sagen.
Das wirst du nochmal sagen und vielleicht werde ich es auch nochmal sagen. Und ich wünsche dir aber jetzt ganz viel Erfolg für den Tag in der Badewanne und für den Sport später. Und tschüss.
Genau, schön gesagt. Mein Gott, er hat es einfach mit Worten, das merkt man.
Ich hab's drauf, das ist mein Beruf. Da merkt man, dass ich wirklich...
Er ist einfach ein toller Mann.
Mein Skillset is one of a kind.
Sunset Club erscheint jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.
Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, folgt dem Podcast auf der Plattform eurer Wahl, aktiviert die Glocke, füllt einen Mitgliedsantrag aus.
Auf Instagram könnt ihr uns folgen und schreiben, und zwar unter @dersunsetclub.
Wir hören uns, und zwar schon wieder nächste Woche.